Das ist deine letzte Chance jetzt als SPD-Chef in Sachsen?
Nee, also ich hatte ja meine Biografie erzählt. Ich bin nie vor Verantwortung weggelaufen.
Du machst trotzdem noch weiter. Auch wenn es unter 10% geht.
Ich laufe nie weg. Also, selbst wenn die Versuchung groß ist.
Aber du versuchst jetzt, du sagst jetzt dieses Mal nicht mehr, du willst Ministerpräsident werden. 2014, ich wolltest du es noch werden?
Wir sind ja unter uns, ich würde es ja trotzdem gern noch werden.
Glaubst du, also du bist gläubig?
Ich bin gläubig, ja. Also ich glaube an das... Das
ist ja für einen Ossi ungewöhnlich.
Ich habe anscheinend immer den Hang zu Minderheiten. Ja? Ich bin in Sachsen Sozialdemokrat, ich bin Protestant und nicht tätowiert. Also irgendwie, ja, passt. Wie will man eine erfolgreiche Bildungspolitik machen, wenn man nur den Mangel verwaltet? Ich gebe zu, mich juckt es in den Fingern, weil natürlich ich eine komplett andere Vorstellung von Bildung habe. Ich finde, wir haben eine Schule des 19. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts, wie Otto Herz das so schön formuliert hat. In Sachsen zum Beispiel hat man nach wie vor die niedrigsten Löhne und die Vorgängerregierung hat sogar damit geworben. Also man also als Wirtschaftsstandort oder als Vorteil für den Wirtschaftsstandort Sachsen reingeschrieben, bei uns verdienen die Leute 20% weniger, kommt hierher, siedelt euch an. Und das ist natürlich
das Vorteil.
Ja, das ist
respektlos. Wirtschaftsminister, musst du das auch gut
finden. Das ist respektlos.
So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind über Dresden. Wo genau?
Ja, das ist ja eigentlich das neue politische Herz. Hinter uns ist der Landtag und jetzt sind wir mitten auf dem Dach des Herbert-Wehner-Hauses. Das ist die neue Geschäftsstelle der SPD, mitten im Zentrum von Dresden.
Wer bist du?
Ich bin Martin Dulich, bin hier der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der SPD und auch noch Wirtschafts- und Arbeitsminister und stellvertretender Ministerpräsident.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Boah, so viel auf einmal? Und Wirtschaftsarbeitsminister, und gibt es da noch ein paar Ministerposten?
Naja, sag mal, ich habe schon ein sehr, sehr großes Ministerium. Das ist so das Zukunftsministerium, wo du Wirtschaft, Arbeit, Verkehr drin hast. Die Digitalisierung, Tourismus, Energie. Also langweilig ist mir nicht.
Also so eine eierlegende Wollmilchsau in der sächsischen Regierung.
Naja, die eierlegende Wollmilchsau, das ist immer so der Anspruch, alles allen oder allen alles zu geben und recht zu machen. Das ist so das, was mich so ein bisschen nervt, wenn ich so mit ein paar Leuten rede, die der Meinung sind, Demokratie ist dann, wenn Wünsche erfüllt sind. Und ich sage immer, Leute, ich bin Minister des Zukunftsministeriums, aber nicht des Zaubereiministeriums.
Gibt es auch ein Vergangenheitsministerium hier in Sachsen?
Naja, man muss in Sachsen ein bisschen aufpassen, dass wir nie nur in der Vergangenheit schwelgen. Denn die Sachsen sind ja sehr auf ihre Geschichte und Tradition bedacht. Die kann sich durchaus auch sehen lassen. Ich finde das auch in Ordnung, weil ich habe ja kein Problem damit, dass Länder auch eine gute Tradition haben. Aber man darf bitte nie in der Vergangenheit hängen bleiben.
Wem willst du es denn nicht recht machen, wenn du gerade von Leuten das Recht machen sprichst? Wen in deinem Ministeramt, wem willst du es auf keinen Fall recht machen?
Na gut, also sagen wir so, als Minister hast du erstmal eine Aufgabe für alle Gerechtigkeit und das Wohl des Landes. Wir haben ein Eid geschworen, gar keine Frage.
Du hast auch Gegner wahrscheinlich.
Ja, aber sagen wir so, es geht jetzt weniger darum, wer meine Gegner als Minister sind, sondern das ist ja jetzt eine Landtagswahl, die ist anders wie sonst. Das ist, glaube ich, die spannendste Landtagswahl seit 25 Jahren. Man merkt es an der Stimmung. Es geht schlichtweg nicht darum, wer hier die besten Ideen hat, sondern es geht darum, gewinnt die Angst oder die Zuversicht. Das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir gerade stehen.
In welchem Team bist du?
In Zuversicht.
Warum?
Aktion Z. Nein, weil diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, mit Angst Geschäft machen, haben ja was anderes vor. Man sieht es zum Beispiel in Europa, dort wo Rechtspopulisten zum Beispiel regieren, die nehmen sich das Land als Beute. Das hat man ja in Österreich schön durch das Ibiza-Video auch gesehen, was dann abgeht, wenn die die Macht wollen. Ich sage ja immer, die wollen nicht an die Macht, sie wollen die Macht und sie wollen das Land zur Beute. Und das ist das Land nie wert. Ich meine, ich wohne hier mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich möchte gerne auch weiterhin, dass es meine Heimat ist. Und das lasse ich mir von denen, die wegnehmen, die jetzt gerade Schlechtes vorhaben.
Wer gehört dann noch zum Team Z?
Naja, das ist interessant, dass diese Landtagswahl gerade massiv von Haltungsfragen geprägt ist. Also noch nie habe ich erlebt, dass so häufig über Mut und Zuversicht und Angst gesprochen wird. Das finde ich in Ordnung, wenn daraus auch tatsächlich etwas folgt. Weil nur jetzt mit Überschriften zu arbeiten, jetzt sind wir alle zuversichtlich, funktioniert ja nie. Also es geht ja auch darum, glaubt man denn eigentlich, die jetzt über Zuversicht reden? Also was haben die vor? Und ich meine, ich habe jetzt 5 Jahre lang Verantwortung in Sachsen gehabt und glaube mitbewiesen, dass es nie egal ist, wer in der Regierung ist.
Das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Also SPD ist im Team Z, wer gehört da noch dazu? Die AfD, CDU?
Also ich vermute mal, dass sich viele Parteien zum Team Z zuzählen würden. AfD auf keinen Fall. Die machen ja nun gerade Geschäft mit der Angst.
Team Angst.
Ja.
CDU auch?
Also ich erlebe gerade eine ziemlich nervöse CDU. Weil die waren ja immer der Platzhirsch, ne? Also die haben ja hier jahrelang regiert und wir wollten immer die Machtfrage stellen. Und jetzt wird sie das erste Mal gestellt, aber zu einem Preis, den wir alle nie bezahlen wollen. Das ist schon auch eine schwierige Situation. Aber die CDU ist ziemlich nervös.
Sind sie beim Team Angst dabei oder
was? Weiß ich nicht, weil das eine ist ja, was auf Plakaten steht oder was zum Beispiel der Ministerpräsident selber sagt. Dem glaube ich das sogar, dass der eben auch mit Zuversicht vorangeht. Er hat aber gerade eine ziemlich ängstliche Partei hinter sich.
Gut, reden wir mal über dich.
Müssen wir eigentlich hier mit Untertiteln arbeiten, wenn wir in Sachsen sind, oder versteht man mich?
Ich glaube, man versteht dich super.
Weil das Hochdeutsch kommt ja aus dem Sächsischen.
Wirklich?
Ja. Das wissen die meisten nicht. Martin Luther hat ja damals, als er die Bibel übersetzt hat, Meißner Kanzleideutsch genommen. Weil wir hatten ja damals ein großes Sprachgewirr und keine einheitliche deutsche Sprache. Und Luther hat Meißner Kanzleideutsch genommen. Man hört es jetzt nie, aber ist egal.
Wieder was gelernt. Erzähl mal was über dich. Bist du ein Ossi? Bist du in der DDR geboren?
Ich bin in Plauen im Vogtland geboren. Komm aus einer kirchlichen Familie, deshalb war eigentlich so meine Biografie eigentlich so ein bisschen vorgestimmt, bestimmt wie meine Brüder auch. Ich habe drei ältere Brüder, alle in der FDJ, nicht bei den Pionieren, Wehrdienstverweigerer, also nur Bausoldaten. Also dementsprechend konnten wir nicht studieren und meine Brüder haben einen Handwerksberuf gelernt, Schmied, Zimmermann, der andere ist Krankenpfleger geworden. Und ich sollte Steinmetz werden. Aber ich bin genau Wendegewinner, wenn man es so nimmt, weil ich nachträglich dann zum Abitur zugelassen wurde, aber unter der Bedingung, dass ich nicht auf die erweiterte Oberschule gehe, zumal ich so spät zugelassen wurde, dass schon die EOS-Plätze alle vergeben waren. Ich sollte Berufsausbildung mit Abitur machen. Das war also 89 die Entscheidung. Und das fand ich super, weil das ist ja noch besser, fand ich zumindest in der DDR-Zeit, gab es ja diese Berufsausbildung mit Abitur. Das heißt, eine volle Facharbeiterausbildung und ein vollwertiges Abitur. So bin ich, also sollte ich Baufacharbeiter werden, habe also Maurer angefangen. Nur mein Betrieb hat die Wende dann nicht überlebt. Aber ich habe dann wenigstens mein Abitur zu Ende gemacht. Hatte aber schon etwas eher angefangen, eine Familie zu gründen. Also als ich die 10. Klasse abgeschlossen hatte, hatte ich ein Kind. Als ich die 12. abgeschlossen hatte, hatte ich zwei. Ja, ich bin Familie, deine Brille.
In der 10. Klasse warst du schon Vater?
Ich bin bis 16 Vater geworden. Deshalb habe ich auch keine Angst vor Verantwortung. Das liegt vielleicht auch daran, dass man so als Sozi in Sachsen trotzdem Kämpfer ist, weil man eben nicht vor Verantwortung wegläuft. Ja, ich meine, ich habe inzwischen 6 Kinder und 3 Enkelkinder. Also von daher, ich habe da weitergemacht. Und als Sozi muss man ja noch sagen, mit der einen und derselben
Frau. Du bist 45, ne?
Ich bin 45, genau. Ja, wir hatten doch nicht. Außerdem gehört der Moritzburg noch mit zum, darf man jetzt sagen, Tal der Ordnungslosen ohne Westfernsehen? Nee, aber jetzt Scherz beiseite. Ja. Also das hat natürlich mein Leben bestimmt, wenn man so zeitig Vater wird. Dann kam die friedliche Revolution, die Wende dazu, wo mein Bruder, der wurde zum Beispiel zugeführt, wie das zu DDR-Zeiten im DDR Jargon hieß, am 8. Oktober hier in Dresden 89. Das hat mich als 15-Jähriger sehr geprägt und so bin ich politisiert worden. Also das war so für mein Leben die entscheidende Phase, weil da ist sozusagen die politische Wende gewesen, aber natürlich auch die persönliche Wende, weil wenn du mit 16 Vater wirst, das war ja dann 1990, dann verändert sich dein ganzes Leben und das hat mich massiv geprägt. Also von daher, ja, ich bin Martin Dulich, 6-facher Familienvater, 45, habe Baufahrer mit Abitur angefangen, habe dann Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik studiert, bin 2004 in den Sächsischen Landtag gekommen.
Kommen wir gleich noch zu.
Ach, na, du wolltest ja wissen, wer ich bin.
Wie hast du denn die Wende erlebt? Also warst du mit auf der Straße?
Ja, also mein Vater oder meine Eltern haben immer sehr darauf geachtet, Martin, denk dran, du musst erst an die Schule denken. Und man darf das auch nie unterschätzen, dass damals, wir reden mal wirklich über den Herbst 89, wo es wirklich noch Angst gab, ob es die sogenannte chinesische Lösung gab. Denn im Juni, Juli 1989 gab es ja auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Studentenproteste, die niedergewalzt wurden. Und diese Bilder wurden ja bewusst auch im DDR-Fernsehen gezeigt. Man wollte ja Angst machen. Und deshalb war das schon nicht ohne. Und die Sorgen, die Eltern dann haben, auch bei einem 15-Jährigen, der sich dann nicht mehr so viel sagen lässt, waren immer groß, achte darauf, dass du dich nie gefährdest und dass du deine Schule machst. Trotzdem, wir waren bei jeder Demo dabei, wir haben es aber transparente gemacht. Ich habe im Oktober 89 die GOL-Wahl, die bei uns anstand, dann muss man ja sagen, GOL-Wahl war ja die Grundorganisationsleitung, so war die Übersetzung, der FDJ. Die sollte bei uns in der Schule gewählt werden. Ich war ja nicht in der FDJ und andere meiner Freunde in der Klasse auch nicht. Und da haben wir aber gefragt, ob wir mal dazukommen können. Da haben die gesagt, ja, ist ja schön, wir wollten ja schon immer, dass in die FDJ kommt. Und da bin ich da hingegangen und dann haben wir mal das FDJ-Statut auseinandergenommen. Und dann waren die alle ein bisschen perplex und haben am Schluss gefragt, na, wollen wir nicht lieber einen Schülerrat gründen? Und ich würde mal behaupten, wir haben am 15. Oktober 1989 den ersten Schülerrat der DDR gegründet. Also von daher war ich da auch schon immer ein bisschen politisch unterwegs, hab dann die Jusos, die jungen Sozialdemokraten der SDP mitgegründet. Nachdem die SDP am 7. Oktober ja auch gegründet war, gab es eine Initiativgruppe zur Gründung einer Jugendorganisation. Da war ich voll mit dabei. Also wie schon gesagt, bei mir kam genau in dieser heißen Phase alles zusammen. So dieses politische Engagement. Und natürlich mein persönlicher Umbruch, wenn man auf einmal Familie hat, dann verändert das Leben komplett.
Was war denn damals 89, 90 denn der Plan? Also wie hast du denn deine Zukunft vorgestellt? Du hast wahrscheinlich nicht daran gedacht, ich werde jetzt irgendwann Ministerpräsident von Sachsen.
Nein, also das erstens 89, 90 hat man ja auf einmal gemerkt, dass nichts mehr planbar war. Und das war auf einmal auch was Tolles. Also weil man auf einmal ja Möglichkeiten hatte, die bis dahin nicht da waren. Also mein Lebensweg war eigentlich vorgeprägt. Handwerksberuf, alles in Ordnung. Also ich will das gar nicht kleinreden. Ich hätte ja überhaupt kein Problem gehabt, Steinmetz werden zu wollen. Aber auf einmal mit der Möglichkeit, Abitur zu machen, auf einmal dachte ich mir, Mensch, dann werde Architekt. Das war meine Vorstellung. Dann ging das ja mit dem politischen Umbruch weiter und ich habe mich ja politisch engagiert und gesagt, hey, lass uns Jugendarbeit machen, politische Jugendarbeit machen. Und bin dann auch Jugendbildungsreferent geworden, bin also in die Jugendarbeit eingestiegen, in die Bildungsarbeit eingestiegen und das war sozusagen ein komplett neuer Weg für mich. Also das, als man damals angefangen hat, politisch sich zu engagieren, ging es nicht um Karrierepläne. Ich glaube auch, dass viele, die 89, 90 sich politisch engagiert haben, das nicht gemacht haben, weil sie einen Plan hatten, das und das werde ich mal, sondern das war so ein Enthusiasmus, etwas zu verändern. Das wünsche ich mir im Übrigen heute wieder. Ja, wir haben ja auch so eine gewisse gesättigte Demokratie. Ich glaube, wir brauchen da auch mal wieder ein bisschen mehr Drive.
Wann hast du zum ersten Mal an deine Karriere gedacht?
Wie bitte?
Wann hast du zum ersten Mal an deine Karriere gedacht?
Naja, ich bin 1998 das erste Mal Kandidat für den Bundestag geworden. Da hatte Franz Müntefering, der damalige Parteivorsitzende, gesagt, er möchte...
98 war Schröder, glaube ich.
Er möchte 40 unter 40 in der nächsten Bundestagsfraktion haben. Und da habe ich gedacht, der meint doch mich. Ja. So. Und da habe ich naiv und rotzfrech gegen die amtierende Bundestagsabgeordnete kandidiert. Im Wahlkreis habe es nicht geschafft. Also 7 Stimmen haben mir gefehlt. Habe aber auf der Landesliste kandidiert, wurde dann ganz nach hinten geschoben mit dem väterlichen Hinweis des damaligen Vorsitzenden, ich soll bitte erstmal die Ausbildung zu Ende machen. Weil ich hatte ja erzählt, dass mein Betrieb die Wende nicht überlebt hat. Das heißt, ich habe nur das Abitur bekommen und nicht den Facharbeiterbrief. Und da hat er natürlich gesagt, mach da erstmal eine Ausbildung. So, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Inzwischen bin ich dem dankbar dafür, dass der mich natürlich damals sozusagen kalt gestellt hat. Weil dieser Bruch, ich habe dann gesagt, okay, Schluss, ich studiere. Und das war für mich toll, weil ich war tatsächlich so in einer Sackgasse oder so einem Tunnel. Schon damals ging es eigentlich so 98, 99, ich muss politische Karriere machen. Es ging nur darum, was ist jetzt mein Weg in den Bundestag. Und nach diesem Tiefschlag, der für mich wirklich heilsam war, und ich dann studiert habe, öffneten sich auf einmal für mich Optionen, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Mir hat es total Spaß gemacht, an der Uni zu sein. Ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert und hatte auf einmal Spaß wirklich auch an wissenschaftlichen Arbeiten. Auf einmal gab es viel mehr Optionen, dass ich kurioserweise genau dort gelandet bin, wo ich es mir mal vorgestellt habe, sozusagen auch in der politischen Karriere. Dazu brauchte ich auch wahrscheinlich genau diesen Umweg, brauchte ich vielleicht genau dieses Stoppzeichen. Also von daher bin ich im Nachhinein sehr dankbar, dass man mir damals das Stoppzeichen gesetzt hat. Wenn ich mal rückblickend schaue, glaube ich sowieso, die ganzen Dinge, die nicht planbar sind, wo du auf einmal vor einer Weggabelung stehst und auf einmal entscheiden musst oder jemand anders für dich entscheidet, wo du nicht weißt, was richtig ist, die haben mich eigentlich am meisten weitergebracht.
Hast du schon mal an einer Gabelung gestanden und den falschen Weg genommen?
Ja, Fehler macht jeder.
Gib mal ein Beispiel.
Weiß ich nie, aber ich würde, zumal es ja immer schwierig ist, weil man nie weiß, wo der andere Weg hingeführt hätte. Ja, aber
du kannst ja trotzdem sagen, das war im Nachhinein wahrscheinlich falsch. Hätte ich mal den anderen Weg genommen.
Müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Also es gibt sicherlich genügend Dinge, wo man dann fragt, ob das richtig oder falsch war. grundsätzlich bin ich ja mit meinem Weg sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich. Und ich wurde ja so manchmal auch jetzt schon ins Gespräch gebracht für Bundesaufgaben. Das ist genauso die Frage, was wäre, wenn. Ich bin aber zufrieden mit der Entscheidung, dass ich mich für Sachsen und für den Weg jetzt hier entschieden habe. Aber ja, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit, ein paar Minuten, meine Weggabelungen zu überlegen.
Frag am Ende nochmal.
Genau.
Wenn ich es nicht vergesse. Warum denn Erziehungswissenschaften?
Na,
also vom Maurer zur Erziehungswissenschaft ist dann schon ein Sprung.
Naja, ich hatte ja erzählt, dass ich da in der Jugendarbeit tätig war, also auch schon zu DDR-Zeiten. Ich komme aus der kirchlichen Jugendarbeit.
Du glaubst, also du bist gläubig?
Ich bin gläubig, ja. Also ich glaube an das.
Ist ja für einen Ossi ungewöhnlich.
Ich habe anscheinend immer den Hang zu Minderheiten. Ja, ich bin in Sachsen Sozialdemokrat, ich bin Protestant und nicht tätowiert. Also irgendwie, ja, passt.
Erziehungswissenschaft.
Also erstens hat mich komme ich aus der Jugendarbeit. Dann bin ich, also bei uns zu Hause ging es immer so um Gerechtigkeitsthemen, Bildungsthemen, das hat mich immer interessiert. Und von daher lag es relativ nahe, dass ich irgendwas mit Menschen studieren will. Und ich wollte jetzt nicht soziale Arbeit nur im praktischen Sinne studieren, sondern ich habe an der TU Dresden studiert und das war bewusst ein sehr wissenschaftliches Studium. Das war auch ein sehr politisches Studium und das fand ich total faszinierend. Also das war eine gute Entscheidung und sagen wir so, pädagogische Fähigkeiten in der Politik können einem auch sehr helfen.
Was wärst du denn jetzt oder damals geworden, wenn du nicht in die Politik gegangen wärst?
Also,
so Lehrer oder?
Naja, also zu DDR-Zeiten wollte ich ja auch mal Kindergärtner werden. Nur war der, zumindest bei uns im Landkreis, war das ein reiner Frauenausbildungsberuf. Das heißt, ich konnte gar nicht Kindergärtner werden. Obwohl es zu DDR-Zeiten eine Fernsehserie sogar mit einem Kindergärtner gegeben hat, was mich dann immer so angesprochen hat, ich will Kindergärtner werden. Ich bin dann auch mal Fraktionsvorsitzender der SPD geworden, also irgendwo kommt dann halt wieder auf den Punkt. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich meinen Baufahrarbeiter zu Ende gebracht hätte und Abitur abgeschlossen, also hatte ich ja abgeschlossen, aber wenn ich diese Berufsausbildung mit Abitur abgeschlossen hätte, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich den Weg zur Architektur gefunden. Das hat mich immer fasziniert und fasziniert mich heute noch.
Aber
was wäre, wenn?
Was hast du denn über die Gesellschaft gelernt in deinem erziehungswissenschaftlichen Studium? Also was hat dir das gebracht für dein politisches Verständnis, wie du Politik machst zum Beispiel?
Empathie. Also es geht ja schon darum, hat man die Fähigkeit, nicht abstrakt oder theoretisch sich mit Lebenswirklichkeiten auseinanderzusetzen, sondern mit der praktischen Lebenswirklichkeit. Ich gehöre zum Beispiel zu den Erziehungswissenschaftlern, die durchaus den systemischen Ansatz unterstützen. Das muss man erklären. Der systemische Ansatz ist, halt nicht nur den Einzelnen zu sehen, sondern immer im Zusammenhang zu seiner Familie, zu Angehörigen, zu seinem Umfeld, also zu dem alles, was zur Interaktion dazugehört. Und das hat mir schon sehr geholfen, so diesen systemischen Ansatz, dass man sich nicht mit Oberflächlichkeiten zufrieden gibt mit Theorien und Beschreibungen. Zum Beispiel auch in der Politik. Alte politikwissenschaftliche Theorien und Beschreibungen helfen uns heute zum Beispiel wenig zur Analyse dieser Gesellschaft, weil sich auch Gesellschaft verändert. Da hilft mir mehr dieser empathische Zugang, wie Lebenswirklichkeiten sind. Das merke ich auch jetzt mal in meiner jetzigen Arbeit. Ich mache immer so ein Projekt, wo ich arbeiten gehe in unterschiedlichen Branchen. Bekommst du viel mehr mit, was die Lebenswirklichkeit ist. Und ich glaube, dass zum Beispiel mein Erziehungswissenschaftsstudium mir deshalb auch eine gewisse Grundlage gegeben hat, sozusagen diesen empathischen Blick dafür zu haben. Würde ich mal behaupten.
Warum bist du die Bildungsminister geworden?
Wenn man in Sachsen Kultusminister wird, ohne Einfluss auf das Finanzministerium zu haben, bist du auf einem hoffnungslosen Posten.
Das musst du erklären.
Weil in Sachsen hat man zu lange Politik nur aus Sicht des Finanzministers gemacht. Selbst der damalige Ministerpräsident hatte sich alles vom Finanzminister diktieren lassen. Und das, wie will man eine erfolgreiche Bildungspolitik machen, wenn man nur den Mangel verwaltet? Ich gebe zu, mich juckt's in den Fingern, weil natürlich ich eine komplett andere Vorstellung von Bildung habe. Ich finde, wir haben eine Schule des 19. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts, wie Otto Herz das so schön formuliert hat. Und wir müssen Bildung komplett anders machen, weil diese Schulart, wie wir Schule in Deutschland machen, ist, glaube ich, kein sächsisches Problem, bereitet weder aufs Leben noch auf die neuen Herausforderungen auch der Digitalisierung vor. Und da kann man doch mal bei den anderen Ländern gucken. Also von daher ist es schon für mich ein zentrales Thema. Nur ich finde, Bildungspolitik ist nicht eins, was nur den Bildungspolitikern gehört. Als Wirtschaftsminister ist der Schlüssel genauso ein bildungspolitischer.
Komplett anders heißt wie?
In Deutschland wird Bildung reduziert auf Wissensvermittlung. Und das ist falsch. Es geht darum, Kompetenzen zu erwerben. Es geht um ästhetische Bildung, es geht um kulturelle Bildung. Also der Bildungsbegriff, das, was vermittelt wird und das, was ich lerne und was ich anwenden kann, muss viel, viel breiter angelegt sein. Wir haben ein festes Curriculum, also einen festen Lehrplan. Das hat mich in Finnland fasziniert, dass der Lehrplan 200 Seiten stark umfasst alle Fächer für die Klassen 1 bis 9, weil es dort darum geht, Bildungsziele zu beschreiben und man vertraut den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie mit den richtigen Konzepten die Bildungsziele erreichen. Bei uns ist da alles vorgeschrieben, aber das ist ein bisschen typisch deutsch.
Du bist aber in der DDR zur Schule gegangen. Kann man was aus der DDR eigentlich lernen in Sachen Bildung?
Na gut,
Finnen haben ja einiges gelernt.
Richtig, der polytechnische Ansatz ist ja durchaus einer, der meiner Meinung nach sehr zeitgemäß ist und länger gemeinsam zu lernen, nun auch. Denn jetzt ist es so, in Sachsen entscheidet man in der 4. Klasse, ob ich dann ab der 5. Klasse auf die Oberschule gehe oder aufs Gymnasium. Ist ja viel zu zeitig. Also das merkt man doch, also gerade bei uns Jungs, also bei dir nicht, aber bei anderen, ist Platz der Knoten halt ein bisschen später. Und dann ist es manchmal zu spät. Und wir produzieren dann schon mal wieder Schulverlierer ohne Not. Und das ist, also wirklich, 4. Klasse ist einfach zu zeitig. Und deshalb, dieses, was man aus DDR-Zeiten lernen kann, ist zum Beispiel, dass man, wir haben ja bis zur 10. Klasse in der Oberschule gelernt, dass man mindestens bis zur 8., im besten Fall bis zur 10. Klasse gemeinsam lernt. Und dann kann man sich ja entscheiden, ob man sozusagen da nochmal eine gymnasiale Oberschule draufsetzt, 2 Jahre, und dann das Abitur bekommt, oder ob man dann zum Beispiel eine duale Ausbildung macht. Das wäre meine Vorstellung von einer anderen Schule. Nur es ist nicht nur eine Strukturfrage, wirklich eine Kulturfrage. Wir brauchen wirklich eine andere Sicht auf Bildung. Und das geht auch. Also ich vertraue den Lehrerinnen. Meine Tochter ist Lehrerin und ist eine Lehrerin. Also von daher, ich weiß, dass die auch motiviert sind, wenn man ihnen endlich mal die Freiheit auch gibt.
Basierend auf welchem Menschenbild machst du Politik?
Ich gehöre tatsächlich erstmal zu denen, die an das Gute im Menschen glauben und an die Vernunft. Es ist zwar ein harter Kampf, weil man natürlich auch merkt, wie stark der Egoismus zunimmt. Und von daher ist das eben auch kein Selbstläufer. Es geht schon darum, dass man auch klar macht, eine Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und ich fand es schon auch interessant, wir haben eine Studie gemacht mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo es darum ging, was verstehen die Sachsen unter Gerechtigkeit? Meine Grundthese, das war kurz nach den Hartz-IV-Reformen, meine Grundthese war Gleichheit. Rausgekommen ist, sie meinen Leistungsgerechtigkeit, aber durchaus nur auf sich bezogen. Also es ging darum, dass viele Sachsen gesagt haben, wenn meine Leistung anerkannt wird, dann ist es gerecht. Damit möchte ich mich zum Beispiel nicht zufrieden geben. Ich habe nichts gegen Leistungsgerechtigkeit, aber bitte einen solidarischen Leistungsgedanken. Also es geht schon darum, das alte sozialdemokratische Prinzip, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, egal an welchem Ort, dass man schon auch diesen Leistungsgerechtigkeitsgedanken sozusagen solidarisch denkt. Denn Leistung ist auch wieder so ein Begriff. Leistung ist bei uns immer mit Druck verbunden. Ich bin eher derjenige, der mit Motivation Leistung haben will. Also von daher, das Menschenbild von mir setzt darauf, dass es vernunftbegabte Menschen gibt, die Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Und da ist es mir auch egal, ob man Solidarität oder Nächstenliebe nennt, aber füreinander Verantwortung zu übernehmen, das möchte ich nicht aufgeben.
Du hast den Egoismus angesprochen in Sachsen, wo er kommt, ja?
Ach, schwierig. Ich wäre ja, es geht ja nie nur mir so, dass wir aktuell immer gefragt werden, was bei euch in Sachsen los? Ja, das war 2015, als Pegida hier so Höhenflüge hatte und gibt's ja nach wie vor. Dass die Frage mussten wir beantworten nach der Bundestagswahl, wo die AfD im Osten ja doppelt so hohe Ergebnisse hatte wie im Westen. Und dann kommt man so bestimmt zu bestimmten Erklärungsmustern. Auch meine Kollegin Petra Köpping, die ist hier Integrationsministerin, hat auch ein Buch dazu geschrieben, nennt sich Integriert doch erstmal uns. Das sind so Auseinandersetzungen zum Beispiel mit Leuten, die bei Pegida damals demonstriert haben und dann eben der Integrationsministerin gesagt hat, integriert doch erstmal uns. Und da hat sie ein Thema gesetzt, was inzwischen bundespolitisch ein bisschen zum Wortlaut übernommen wurde. Sie hatte damals von dem fehlenden Respekt vor Lebensleistung gesprochen. Diese Begriffe nimmt man inzwischen auch im Bundestag wie selbstverständlich in den Mund. Auch Frau Merkel hat das schon gesagt. Das ist eine Debatte, die wir aus sächsischer SPD angefangen haben mit Petra Köpping. Und da ging es zum Beispiel um die fehlende Aufarbeitung der Nachwendezeit, der Treuhandzeit. Ich bin nämlich da wirklich der Meinung, das muss aufgearbeitet werden, auch um Mythen, mit Mythen aufzuräumen, weil die Treuhand ist trotzdem nicht an allem dran schuld, aber trotzdem muss man da mal genauer hinschauen.
Ist auch so ein Untersuchungsausschuss? Nee, die Linken nee. Wollen
nicht. Also ich bin nicht für einen Untersuchungsausschuss, weil ich brauche nicht die 12. wissenschaftliche Ausarbeitung. Ich sehe das... wir hatten damals eine Wahrheitskommission, Wahrheits- und Versöhnungskommission gefordert, da wurden wir ziemlich verdroschen.
In Südafrika.
Weil man gesagt hat, ihr könnt doch jetzt nicht die Nachwendezeit und die Treuhandzeit mit Apartheid vergleichen. Deshalb haben wir dann gesagt, wir wollen jetzt auch keinen Namensstreit, haben es dann Aufarbeitungs- und Versöhnungskommission genannt. Aber der Gedanke aus Südafrika war genau der, der uns geleitet hat, weil die Wahrheitskommission in Südafrika war auch eine, die eigentlich einen therapeutischen Ansatz hatte. Die Wahrheitskommission hat Menschen zum Reden gebracht. Und zwar nicht als eine wissenschaftliche Ableitung, sondern vor Ort haben die Leute geredet, miteinander geredet, ihre Geschichten erzählt. Und so stelle ich mir das auch vor, dass wir unsere Geschichten erzählen, denn wir wissen zu wenig voneinander. Also von daher ist es notwendig, über unsere Biografien zu reden. Aber der Ausgangspunkt war ja, wo kommt der Egoismus her und so weiter, woher kommen bestimmte Entwicklungen. Also das ist zum Beispiel ein Erklärungsmuster, dass eben auch diese Verletzungen, die damals passiert sind, tatsächlich dazu führen, dass auch heute Leute hohe Distanz zu Parteien, zu Regierung haben, eine hohe Distanz haben zu Pluralismus. Man erlebt durchaus auch manche meiner lieben Zeitgenossen, die Demokratie mit einem Pizzadienst verwechseln, so unter dem Motto, ich bestelle, ihr liefert. So, also ich meine, wenn ich jetzt sage, das hat was mit dieser Zeit zu tun, möchte ich aber nie falsch verstanden werden, weil es darf nie zur Rechtfertigung führen, dass ich dann zum auch fremdenfeindliches Verhalten an den Tag lege. Ja? Also das ist ein Erklärungsmuster, aber darf nicht zur Rechtfertigung für Verhalten führen, was ich nie akzeptabel finde. Also das ist zum Beispiel so ein Erklärungsmuster, warum vielleicht Leute sagen, jetzt bin ich mal dran, jetzt müsst ihr mal an mich denken. Ihr habt uns jahrelang erzählt, wir müssen verzichten, zum Beispiel auf gute Löhne. In Sachsen zum Beispiel hat man nach wie vor die niedrigsten Löhne und die Vorgängerregierung hat sogar damit geworben. Also man also als Wirtschaftsstandort oder als Vorteil für den Wirtschaftsstandort Sachsen reingeschrieben, bei uns verdienen die Leute 20% weniger, kommt hierher, siedelt euch an. Und das ist natürlich
das Vorteil.
Ja, das ist
respektlos. Wirtschaftsminister, musst du das so gut
sein. Das ist respektlos. Also, das ist genau, also ich finde es wirklich skandalös, sowohl, dass es so ist, als dass man noch damit
wirbt. Willst du einfach höhere Löhne oder hohe Löhne haben?
Eine Unverschämtheit, dass der
Arbeitsminister
höhere Löhne will. Ja. Ja,
ist ein Wettbewerbsnachteil.
Nein, es ist genau das Gegenteil. Die Niedriglohnpolitik hat Sachsen nicht stark gemacht, sondern die Innovationspolitik. Dass wir hier ein Industrieland sind, was durchaus an alte Traditionen punktuell wieder anknüpfen konnte. Leider nicht mit den Konzernzentralen. Also wir sind wieder Automobilland, aber die Zentralen sind weiterhin in Niedersachsen und in Bayern. Aber wir haben gute Produktionsstandorte und das nie von ungefähr, weil das unsere Geschichte mit ist. Sachsen war ja das Industrieland Nummer 1 vor dem Zweiten Weltkrieg und bestimmte Traditionen waren auch zu DDR-Zeiten da. Also Sachsen war immer ein Industrieland. Und es gab ja sogar ein Verständnis von vielen Sachsen, dass sie in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre sogar auf Lohn verzichtet haben, weil der Erhalt des Arbeitsplatzes erstmal das Wichtigste war. Aber irgendwann, spätestens nachdem man sagt, das ist ein Standortvorteil, merken die Leute auch, nee, also wenn ich jetzt sozusagen zum Standortvorteil wäre, weil ich niedrige Löhne bekomme, das hat mit Würde und Anstand nichts zu tun. Und wir reden die ganze Zeit vom Fachkräftebedarf. Wir glauben doch nie etwa, dass wir den Wettbewerb, dass wir den Wettbewerb gewinnen, indem wir, und auch um die Fachkräfte und Arbeitskräfte, indem wir niedrigere Löhne bezahlen. Deshalb mein Ziel ist, dass Sachsen endlich Tariflohnland wird, denn das ist immer schlusslich in Deutschland.
Ja, du bist doch jetzt 5 Jahre schon Wirtschaftsminister und Arbeitsminister. Hast es ja, was weder das eine noch das andere geschafft.
Ja, es geht aber nicht um VEB, ne? Also, es ist nun mal so, dass die Lohnentwicklung,
Wie willst du es schaffen, dass es ein Hochlohnland wird?
Genau, richtig, das will ich schaffen.
Ja, aber wie?
Das geht ja nicht nur alleine. Also das heißt, das geht ja darum, dass...
Welche Instrumente willst du da?
Also zum einen, wir brauchen eine Sozialpartnerschaft. Dazu brauchst du einen Arbeitgeberverband, der mit am Ziel arbeitet, Tarifbindung.
Damit ich auslachen.
Ja, ich meine, das ist, man kann ruhig mal sagen, dass Sachsen ein Land ist, wo wir einen Arbeitgeberpräsident haben, der stolz darauf ist, nicht tarifgebunden zu sein.
Ja.
So. Nur, ich will zum Beispiel ein Vergabegesetz, wo staatliche Aufträge nur noch an Unternehmen gegeben werden, die tarifgebunden sind. Dann muss man sich schon überlegen, wie wir die Tarifbindung zum Beispiel stärken. Du
hast das nicht hinbekommen.
Ja, weil man dazu Mehrheiten braucht. Die CDU war der Meinung, die Wirtschaft solle sich alleine entwickeln, ohne solche Bedingungen. Von daher habe ich keine Mehrheit dafür gehabt.
Aber wie... Kannst du jetzt angenommen, du bekommst eine Mehrheit, keine Ahnung, ihr habt Mehrheit ohne CDU und AfD nach der Wahl. Mhm. Wie schaffst du es, Sachsen zu einem Hochlohnland zu machen? Also wie kann das gehen? Welche Instrumente nutzt du?
Also zum einen, mir geht es ja darum, dass wir die Unternehmen so unterstützen, also dass wir stehen ja sowieso vor einer Zeitenwende. Unsere Unternehmen müssen, um innovativ zu sein, meiner Meinung nach das ganze Thema Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringen. Sieht man zum Beispiel Automobilindustrie, da setzen wir in Sachsen ja nicht nur jetzt auf Elektromobilität, sondern genauso Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Das wird man auch nur international gewährleisten können, wenn ich auch dort gute Löhne bezahle, sonst kriege ich die Fachkräfte nicht. Das zweite ist, ein Vergabegesetz zu haben, wo man tatsächlich den Unternehmen die Aufträge gibt, die tarifgebunden sind.
Aber Tarif ist ja nicht hoch.
Also es wäre erstmal ein Riesenvorteil, wenn wir in Sachsen wirklich zu Flächen.
Das ist ja Mindest, das ist quasi Mindest.
Nein. Also über Mindestlohn reden wir nicht. Nur Sachsen ist das Land, was den höchsten Anteil an Mindestlohn hat. Da weißt du, was die vorher verdient haben. Da siehst du aber auch, welchen großen Nachholbedarf wir wirklich haben. Und das ist mein großer Punkt. Wir brauchen eine Lohnentwicklung. Und die Unternehmen werden mit niedrigen Löhnen nicht konkurrenzfähig sein. Das ist die Verantwortung der Unternehmen, aber ich möchte gern, dass der Staat seine Spielregeln natürlich stärkt, durch ein Vergabegesetz und durch, wir haben zum Beispiel auch eine Fachkräfteallianz in Sachsen gegründet und diese auch regionalisiert. Das heißt, wir haben in allen Landkreisen und kreisfreien Städten regionale Fachkräfteallianzen, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensitzen, zusammen mit örtlichen Verantwortungsträgern, um zu schauen, wie kriegen wir Fachkräfte vor Ort. Also von daher, das ist nicht nur eine Frage, die man jetzt an die Politik adressieren kann, aber ich möchte, dass wir unsere Spielregeln klar haben.
Also ich meine, ich komme aus MacPom, da gibt es schon dieses Tariftreuegesetz.
Ja.
Also wir sind ja trotzdem Niedriglohnland. Also ich habe immer nicht verstanden, wie du quasi das zum Hochlohnland hier machen willst.
Naja, der sagen wir mal, ohne,
eine schöne Idee, ne?
ohne Mecklenburg-Vorpommern zu nahe zu treten, dort ist nochmal eine andere Wirtschaftsstruktur. Wenn ich zum Beispiel mir die Industrie in Mecklenburg-Vorpommern anschaue, habe ich aber auch dort höhere Löhne als zum Beispiel in bestimmten Bereichen des Tourismus. Ja. So. Und Sachsen ist nun mal ein Industrieland und wir werden keine Fachkräfte, auch internationale Fachkräfte bekommen, wenn wir mit den Löhnen nicht konkurrenzfähig sind. Denn wir konkurrieren doch nicht Sachsen mit Mecklenburg-Vorpommern und Hessen. Wir konkurrieren inzwischen mit allen Wirtschaftsregionen dieser Welt. Und das wird dann auch dazu führen, dass nur die Unternehmen eine Chance haben in den nächsten Jahren, die tatsächlich hohe Löhne bezahlen. Es wird mit niedrigen Löhnen keiner konkurrenzfähig bleiben. Bin ich mir ganz sicher.
Hast du mal ausgerechnet als Minister oder dein Ministerium, wie viele Arbeitsplätze in den nächsten Jahren, Jahrzehnten durch die Automatisierung, Digitalisierung wegfallen werden?
Gibt ja viele Studien. Digitalisierung wird die Arbeit verändern. Da wird es Arbeitsplätze geben, die dann überflüssig sind und es wird neue Arbeitsplätze geben. Schon alleine zum Beispiel in der Automobilindustrie wird sich das Anforderungsprofil an den Arbeitnehmer ja auch verändern. Da wird zum Beispiel werden viel mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer benötigt, die zum Beispiel eine digitale Kompetenz haben, die programmieren können oder die mit Software umgehen können. Und von daher bauen wir gerade in Sachsen so das so auf, dass wir sozusagen auch Softwareland werden wollen. Das heißt, wir brauchen mehr Informatikunterricht in den Schulen, um sozusagen dort auch schon, weil die Grundlage ist Bildung. Also wie schaffe ich es, dass Leute die Voraussetzungen mitbringen, diese Veränderung, die Digitalisierung in Arbeit bringt, auch erfolgreich zu schaffen.
Aber es gibt ja genug Leute, die jetzt schon im Unternehmen arbeiten und jetzt nicht noch zur Schule gehen und coden lernen.
Ja, aber also ich
denke da irgendwie, keine Ahnung, Zwickau, wo auch Autos gebaut werden, da arbeiten noch 10 an einem Auto, in Zukunft an einem Elektroauto nur noch einer. Was passiert bei den 9?
Also Arbeit verändert sich und es wird neue Geschäftsmodelle geben. Also zum Beispiel, um beim Auto zu bleiben, auch das Nutzungsverhalten des Autos verändert sich. Da rede ich jetzt nicht nur über das sogenannte autonome Fahren, wo man sich dann überlegt, was mache ich eigentlich in der Zeit, wo ich nicht mehr lenken und fahren muss. Zum Beispiel, oder arbeiten. Auf einmal wird auch im Auto neue Anwendungen da sein. Es wird zum Beispiel um das Auto herum neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle geben, weil auf einmal zum Beispiel nicht mehr das Auto nur verkauft wird, sondern Mobilität als Dienstleistung. Es wird komplett neue Geschäftsmodelle geben. Ich glaube auch, dass die Digitalisierung zum Beispiel die soziale Arbeit, also es wird einen Aufwuchs an sozialer Arbeit geben, weil das ist auch eine kulturelle Frage. Ich glaube nicht, dass wir wie in Japan uns von Pflegerobotern pflegen lassen wollen. Pflegeroboter werden uns helfen, körperliche Arbeit zu unterstützen oder besser zu machen. Aber Menschen wollen von Menschen gepflegt werden. Soziale Arbeit wird zunehmen. Ich bin mir zum Beispiel auch sicher, dass schöpferische Arbeit, also zum Beispiel auch Handwerksarbeit, zunehmen wird, dass es eine bewusste Entscheidung gibt, ob ich jetzt mir einen Stuhl von einem 3D-Drucker ausdrucken lasse oder ob ich ihn sozusagen hergestellt haben will. Also von daher bin ich eher zuversichtlich, dass auch in den nächsten Jahrzehnten wir weiterhin auch Arbeit haben werden, nur auch andere, dass auch die kreative Arbeit zunehmen wird.
Aber hast du mal ausgerechnet, wie viel heutige Arbeitsplätze wegfallen durch die Automatisierung, Digitalisierung?
Es gibt unterschiedliche Studien, die in Sachsen davon ausgehen, dass zwischen...
Der vierte oder sowas?
Nein, nicht so viel. Nee. Nicht so viel.
Fünfte?
Lass es 90.000 sein. Nur das ist jetzt Kaffeesatzleserei, weil wir haben zum Beispiel die sächsische Wirtschaftsstruktur ist sehr, sehr kleinteilig. 98% ist klein und mittelständische Unternehmen und von denen sind 92% mit weniger als 10 Beschäftigte. Das ist die Wirtschaftsrealität in Sachsen. Wir haben einige große, wir haben mittlere und der Großteil sind kleine. Dort wirst du Unternehmen haben, die entweder sich zusammenschließen und wachsen, weil wir gerade auch aktuell, Nachfolgeproblem haben in Unternehmen. Und du wirst Unternehmen haben, die werden auch nicht konkurrenzfähig sein. Da wird es Anpassungen geben. Dazu kommt, Sachsen verliert allein in den nächsten Jahren 300.000 Menschen aufgrund der demografischen Entwicklung.
Die sterben jetzt.
Nee, die sind nicht mehr da. Die wurden schlichtweg nicht geboren. Also das heißt, wir werden in den nächsten 10, 12 Jahren 300.000 Menschen weniger haben, die diesem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Von daher mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir keine Arbeit haben, sondern wir brauchen halt nachhaltige Arbeit. Also im Sinne von, wie schaffen wir es, dass unsere Unternehmen auch noch in 10 Jahren innovative Unternehmen sind, wo Menschen arbeiten. Weil ich glaube, Menschen brauchen Arbeit nicht nur zum Lohnerwerb, weil das ist durchaus eine spannende Frage, wie unsere Sozialabgaben oder Sozialversicherungs- und Steuersystem in Zukunft aussehen wird. Ob das weiterhin nur über Arbeit finanziert ist oder was anderes. Aber Arbeit hat ja was mit Selbstwertgefühl zu tun. Also die meisten definieren sich ja über ihre Arbeit. Und deshalb bin ich ja so optimistisch, dass auch Menschen weiterhin nach Arbeit drängen, bitte auch nach selbstbestimmter Arbeit und nicht nur fremdbestimmter Arbeit, weil es eben auch darum geht, ein Selbstwertgefühl bestätigt zu bekommen, auch in der veränderten Seite. Das bringt viele Unsicherheiten mit. Ich habe so ein Projekt, das heißt Deine Arbeit, meine Arbeit, das mache ich seit 1,5 Jahren. Da gehe ich für 8 Stunden in unterschiedlichsten Branchen arbeiten. Ohne Ankündigung, also gut, der Chef muss es schon wissen, aber die Kollegen wissen nie, wer ich bin. Ich klebe mir jetzt zwar keinen Bart an, wenn die mich erkennen, erkennen die mich, aber die wissen erstmal nie, da kommt der Minister, sondern ich bin dann der Praktikant. Und ich habe zum Beispiel bei Volkswagen eine Schicht mitgearbeitet, da fand ich das schon spannend, die Diskussion, die Kollegen untereinander hatten, weil Volkswagen hatte ja damals entschieden, die gesamte Elektromobilitätspalette in Zwickau-Mosel zu produzieren. Und da haben die Kollegen schon miteinander diskutiert, ob das eine kluge Entscheidung war. Weil die haben natürlich gesagt, bin ich dem noch gewachsen? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Ist das eine gute Entscheidung? Und dort hast du eben auch gemerkt, da ging es um ihre Arbeit. Und die haben sich also die Gedanken gemacht, ob sie eben aufgrund dieser Veränderung dem gewachsen sind, ob das eine richtige Entscheidung ist. Also deshalb ist das, geht es den Leuten schon nahe.
Ich bin so ein bisschen überrascht, wenn du sagst, so 90.000, wir reden bei der Braunkohle ja immer nur von deutlich weniger, da wird ja ein großes Bohai drum gemacht und jetzt die 90.000 sagst du so, das wird schon.
Nee, also
ich habe so verstanden. Da werden neue.
Also jetzt dürfen wir aber zwei Dinge nicht durcheinander bringen. Man kann auch eine Studie nehmen, wo 240.000 Menschen durch die Digitalisierung in Frage gestellt werden oder Ähnliches. Da fehlt jetzt ein bisschen der Maßstab. Ich wollte nur signalisieren, dass wir eher weiterhin das Problem haben werden, auch in den nächsten 10, 20 Jahren ausreichend Arbeitskräfte und Fachkräfte zu haben, weil alleine schon durch die demografische Entwicklung uns ein Großteil fehlen wird. Also das ist sozusagen das eine. Das zweite, die Digitalisierung hilft uns ja auch, dass Arbeit sich verändert im positiven Sinne. Früher hätte ein Sozialdemokrat nie gesagt, dass Digitalisierung uns helfen soll, auch Arbeit sozusagen zu automatisieren. Heute kann es uns helfen, auch tatsächlich das Fachkräfteproblem mit zu lindern, zu helfen. Dritte ist, ich glaube weiterhin, dass Menschen Arbeit brauchen, weil sie es für nicht nur zum Broterwerb, sondern zum Selbstwertgefühl brauchen, benötigen und so weiter. Das, was jetzt zum Beispiel die Veränderung, den Strukturwandel betrifft, auch gerade in der Energiewirtschaft, also das, was wir jetzt zum Beispiel in der Braunkohle haben, da bin ich auch immer sehr vorsichtig, nur über Zahlen zu argumentieren. Denn in der Automobilindustrie sind 95.000 Menschen beschäftigt, sowohl bei den Automobilherstellern als auch in der Zulieferindustrie, nur in Sachsen. Und dort erleben wir auch eine riesengroße Veränderung. Also von daher, die Veränderung betrifft eben nicht nur die Energiewirtschaft, das betrifft massiv zum Beispiel eben die Automobilwirtschaft, betrifft den Maschinen- und Anlagenbau, Industrie 4.0 ist ja immer so das Stichwort. Wir haben überall diese Veränderungen und deshalb kann man die jetzt nicht nur auf das Thema Braunkohle reduzieren.
Wo wir dabei sind, können wir gleich abhandeln, 2038, ja. Termin okay?
Ich bin froh, dass es diesen Kompromiss gibt, weil das...
Ist der Termin okay?
Also wenn Umweltverbände und Energieverbände sich auf 38 verständigen, um die Klimaziele von Paris einzuhalten, bin ich froh über diesen Konsens, weil wenn dieser Konsens aufgemacht wird, ist meine Sorge, kriegt man den nie wieder zusammen.
Die Umweltverbände haben in der BBK gesessen, haben begründet, warum sie dazu gestimmt haben, haben gesagt, na lieber ein beschissener Plan als kein Plan.
Ja, wenn man aber den aufmacht, hat man gar keinen Plan. Und es heißt ja erstmal, dass man bis 2038 aussteigt. Nicht 2038 steigen wir aus, sondern bis dahin werden sukzessive die Braunkohleverstromung sozusagen zurückgefahren.
Ist okay für dich?
Ja.
Nicht früher?
Sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn es früher passiert. Aber der Preis ist nicht, dass ich einen Konsens aufmache, der überhaupt erstmal mir die Möglichkeit gibt, diesen Prozess bis dahin zu planen. Und zwar... Auch der 38er-Beschluss baut ja Voraussetzungen, auf die wir heute noch nie haben. Stromspeicher oder Energiespeicher, Netze. Wir werden auch Zukunft oder für eine Übergangszeit auch weiterhin auch fossile Energieträger brauchen. Wahrscheinlich wird es dann Gas sein statt Kohle.
Wir brauchen weiterhin fossile Energieträger?
Nee, also für die Übergangszeit. Also wenn du dir den Energie- und Klimaplan der Bundesregierung ja anschaust, die ja mit den Klimazielen von Paris sozusagen abgestimmt sind, wird es auch zum Beispiel bis 38, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, ich glaube, der Anteil sind 65% Erneuerbare zu dem, was du an Fossilen in der Zeit noch benötigst, um tatsächlich 100% Energie zu bekommen. Also selbst die optimistischen Energieberechnungen setzen für den Übergang auf Fossile, nur wird es dann eben nicht Kohle, sondern ich glaube, das wird dann Gas sein, setzt man, bis man tatsächlich grundlastfähig und auch durch Speicherung 100% erneuerbar. Das ist ja das Ziel, ist ja gar keine Frage. So, dazu kommt ja noch, ich möchte nicht, dass diejenigen, die als Energieunternehmen ja die Kohle abbackern und damit massiv in unsere Umwelt eingreifen und Umwelt schädigen, weil das ist ein massiver Eingriff, uns dann als Steuerzahler die Schäden hinterlassen und wir müssen mit Milliardenbeträgen diese bezahlen. Dafür sind immer noch die Unternehmen selber verantwortlich. Dafür haben die einen Wirtschaftsplan und Rücklagen gebildet. Diese Rücklagen bauen auf einem Betriebsplan auf, der eigentlich bis 2042 geht. Jetzt ist der Kompromiss 38. Das ist so berechnet. Ich habe kein Interesse daran, dass dann die Unternehmen sagen, gut, wir steigen noch eher aus, aber dann bezahlt ihr Steuerzahler Milliarden dafür, dass es wieder renaturiert wird. Das ist weiterhin die Verantwortung auch der Energieversorger. Und deshalb finde ich, dass der Beschluss 2038 ein vernünftiger ist.
Kennst du aber an, dass die Wissenschaft sagt, damit Deutschland seine Klimaziele, die es vertraglich vereinbart hat, einhalten kann, dass wir 2030 aus der Kohle raus sein müssen?
Also ich kann es ja nur mal sagen, ich habe ja nichts dagegen, dass wenn es uns gelingt, eher auszusteigen, das auch verantwortungsvoll zu tun. Nur es ist nicht der Ausstieg selber, sondern du musst parallel zum Ausstieg parallel die Energieversorgung so sicherstellen, was Energiespeichernetze betrifft, was sozusagen überhaupt der Bedarf an Energie betrifft. Große Rolle spielt zum Beispiel auch Energieeffizienz. Nur dort, wo früher ein Rechner das Fünffache an Energie benötigt hat, wird das jetzt kompensiert dadurch, dass wir 5 Endgeräte haben. Das heißt, es ist ein Nullsummspiel. Das heißt, der Energiebedarf in Deutschland nimmt ja nicht ab, trotz aller Effizienzen. Wenn ich zum Beispiel auch an das Thema Elektromobilität denke, da wird auch der Bedarf zunehmen. Das heißt, ich kann nicht nur über den Ausstiegsbeschluss 38 alleine reden, sondern ich muss mich natürlich auch verantwortlich dafür fühlen, was mache ich bis 2038, dass ich eine vernünftige Energieversorgung habe.
Das war nicht meine Frage.
Warum?
Erkennst du die Wissenschaft an, die sagt, damit Deutschland die Ziele erreichen kann, müssen wir bis 2030 aus der Kohle raus?
Aber die Wissenschaft ist ein schwieriger Begriff, weil die Wissenschaft saß genauso mit am Tisch bei der Kommission.
Ja, die haben ja ihre Meinung gesagt.
Nicht die Wissenschaft, also da ganz vorsichtig mit den Verallgemeinerungen, denn ich bleibe ja dabei, bis 2038 geht das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Die Energiewende besteht ja aus 3 Teilen. Das heißt, wir müssen ja nicht nur die Energieversorgung umstellen, sondern auch die Wärmeversorgung und vor allem brauchen wir eine vernünftige Verkehrswende. Das sind die großen Aufgaben, die wir tatsächlich in den nächsten Jahren massiv zu schultern haben. Und ich finde, dass man, wenn man ein Ziel hat, selbst wenn man sich wünscht und sogar den Ehrgeiz hat, unter 2038 zu bleiben, sollten wir doch jetzt alles tun, diese Ziele zu erreichen und uns nicht in einer politischen Debatte zu verfangen, die dazu führt, dass jetzt nichts gemacht wird. Wenn wir jetzt nichts machen, dann haben wir tatsächlich ein massives Problem. Das habe ich in Sachsen gemerkt, wo ich mich mit der CDU nicht auf ein Energie- und Klimaprogramm einigen konnte, weil sie der Meinung waren, wir müssen erstmal bis 38 warten, das ist unverantwortlich. Sachsen hat einen riesengroßen Nachholbedarf bei dem Ausbau der Erneuerbaren.
Ja, ich hab heute gelernt, dass dieses Jahr noch kein einziges Windrad gebaut wurde.
Ne, wir haben 5 Planungsverbände und von denen hat ein einziger gerade neue Flächen sozusagen ausgewiesen. Ja, es ist also ein riesengroßes Problem, dass wir in Sachsen noch wir sind weit unter den Zielen, die der Bund vorgeschrieben hat und selbst unter unseren eigenen Zielen.
Da stehen 900, nur 900 Windräder. Das ist, also ich komme aus MacPom, da stehen die 900 stehen bei mir im Dorf gefühlt. Ja. Wie kann das sein?
Ja, die CDU wollte es nicht. Die CDU hat, wir haben ein Energie- und Klimaprogramm vorgelegt, wo wir die zusammen mit der Sächsischen Energieagentur ein Gutachten, also wir haben eine Windpotenzialanalyse gemacht, einen Windpotenzialatlas gemacht für Sachsen. Wir haben mit der Sächsischen Energieagentur Flächen berechnet, die benötigt werden, um nicht nur Wind, sondern auch Photovoltaik auszubauen. Wir haben uns die Wasserkraft und die Biomasse-Kapazitäten angeschaut und mal vorgelegt, wie hoch der Bedarf ist. Sachsen hat natürlich die Fläche. Das wird natürlich trotzdem ein großer Streit auch sein, wo die Flächen sind. Weil es geht natürlich auch um die Frage der Akzeptanz. Ne? Jemand, der sagt, ich möchte alle sind für erneuerbare Energien, aber nicht vor der eigenen Haustür. Aber am Schluss muss man dort auch vernünftige Kompromisse erzielen. Und lieber baue ich verzichte ich auf das sogenannte Repowering von Anlagen, die wohnortnah sind, und baue eine größere Anlage entfernt. Ich bin auch bereit, durchaus auch Nutzwaldflächen mit zu nutzen für Windenergie. Das ist aber so, da kriege ich gleich, also immer wenn ich das sage, kriege ich ganz böse Zuschriften, der will unseren Wald kaputt machen. Ich rede von Nutzwald und nicht vom Naturschutz und Landschaftsschutzgebiet. Wir brauchen Flächen, wo man Windenergie ausbaut, wo man aber auch Solarenergie ausbaut, weil inzwischen, früher hieß ja immer, die Windenergie ist die preiswerteste Energieform, inzwischen hat ja die Photovoltaik durchaus die Windenergie im Preisverhältnis allem abgelöst. Wasserkraft würde in Sachsen nicht die zentrale Rolle spielen im Sinne von deutlich mehr und Biomasse auch nicht. Also wird es weiterhin um Wind und Photovoltaik gehen. Das heißt, die Zahlen liegen da, aber die CDU hatte Angst vor den Bürgerinnen und Bürgern in Sachsen, weil es gibt natürlich auch viele Windkraftgegner, es gibt viele Bürgerinitiativen dagegen, und da hatte die CDU zu viel Angst, und wie schon gesagt, man braucht eine Mehrheit.
Ich habe
so ist das.
Aktuell stehen 900. Wie viel müssen am Ende der nächsten Legislaturperiode, wenn wir uns wiedersehen, in 5 Jahren stehen?
Ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht.
Wie viel sagst du jetzt als SPD-Chef?
Ich kann, also ich habe wirklich die aktuelle Zahl.
10-mal so viel, doppelt so viel.
Nochmal.
900 sind es aktuell.
Ja. Ich kann dir keine absolute Zahl sagen, weil ich wirklich es nicht mir nicht gemerkt habe, welche Zahl wir damals ausgerechnet haben. Mit der Energieagentur haben wir diese Analyse gemacht. Ich sag's dir, wenn ich irgendwo reingucken kann, ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. Tut mir leid.
Wo wir über Zahlen sind, du hast gerade selbstbestimmtes Arbeiten angesprochen, mal kurz bedingungsloses Grundeinkommen, dann bist du ja ein Fan davon, oder?
Nee, bin ich nie.
Wieso? Nö. Wenn die Leute ein Grundeinkommen haben, können sie machen, was sie wollen, können einer Arbeit nachgehen, die sie machen wollen, ohne dass sie darauf gucken müssen, wie viel Geld sie da jetzt unbedingt mit verdienen.
Also ich bin von dem Konzept nicht überzeugt. Auch wenn ich durchaus das Recht auf Faulheit nicht sozusagen absprechen will, was mein Konzept der 90er Jahre war, was ich als User mitdiskutiert habe.
Wie kommst du darauf jetzt?
Nein, ich wollte damit sagen, dass ich durchaus mich häufiger mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Und es gab damals diese Kampagne Recht auf Faulheit, wo es darum geht, man müsste ein Grundeinkommen generieren, also schlichtweg das ganze System auch verändern. Ich wollte damit signalisieren, die Debatte ist nicht neu. Trotzdem ist das überzeugt mich das Konzept nicht, weil am Schluss geht es ja nicht nur darum, ob ich als Einzelner eine Grundabsicherung habe, sondern wie unser gesamtes Sozialwesen funktioniert. Und sowohl unser Steuer- als auch unser Sozialabgabensystem, alle unsere Investitionen in Bildung, in Infrastruktur basiert auf Arbeit. Und das in Frage zu stellen, das überzeugt mich noch nicht. Das Zweite, wenn ich ein solidarisches Grundeinkommen habe und derjenige, der dann, es gibt ja unterschiedliche Modelle, aber derjenige, der dann mehr als das solidarische Grundeinkommen haben will und dementsprechend über Arbeit mehr erhält, wird natürlich auch sofort, da wird die soziale Spreizung dementsprechend nicht kleiner, weil natürlich es Menschen gibt, die haben ein soziales Grundeinkommen und dann hat man diejenigen, die ein höheres Einkommen haben. Und das wird sofort dazu führen, dass natürlich das Grundeinkommen nicht ausreichen wird. Das heißt, es gibt noch gar kein Beleg dafür, was das auch für das Thema Inflation bedeutet, was das für eine, also ich bin schlichtweg nicht überzeugt davon, dass es funktioniert. Ich bin da neugierig. Ich bin gar nicht jemand, der sagt, dass es nicht funktionieren kann. Es gab ja in Finnland jetzt eine Testphase, wo man ja Leuten Geld ein bedingungsloses Grundeinkommen gegeben hat. Die Analyse hat gezeigt, dass es für den Arbeitsmarkt überhaupt keinen Effekt hatte. Es gab einen positiven Effekt, und der ist durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass die Menschen gesünder waren. Also dass sicherlich diejenigen, die ein Grundeinkommen haben und von dem Stress und damit auch von der Stigmatisierung befreit sind, auch gesünder leben können. Das ist, ja. Ob das allein aber jetzt ausreicht, ein gesamtes System, was auf Arbeit beruht, in Frage zu stellen, wie schon gesagt, ich bin davon nie überzeugt.
Aber eine Idee, die ich toll finde an diesem, in der Idee des Grundeinkommens, ist ja, dass Leute jetzt nicht mehr gezwungen sind, Scheißjobs anzunehmen. Ja, also irgendwie, wo du nur Mindestlohn verdienst oder wo weißt, ich habe keinen Bock drauf, aber ich muss das machen, bevor ich jetzt hier Hartz-IV-Empfänger werde oder so weiter und so fort. Und dadurch müssten sie es nicht machen, beziehungsweise könnten dadurch, dass die Arbeitgeber dann wissen, ich muss dann anständigen Lohn bezahlen, sonst kommen die Leute gar nicht erst her und bewerben sich um einen Job, weil die können ja zu Hause sein, beziehungsweise irgendwas anderes machen. Es führt da automatisch dazu, dass diese Scheißjobs weniger beschissen werden.
Naja, jetzt könnte man aber auch argumentieren, dass auch alleine aufgrund der Entwicklung, die wir jetzt haben, dass immer weniger Leute für immer mehr Arbeitsplätze aktuell da sind, wir auch so eine Entwicklung jetzt schon hätten, auch ohne die Frage des Grundeinkommens. Also wenn ich mir inzwischen aussuchen kann, welchen Job ich mache, weil eben es nicht mehr darum geht, jeden Job annehmen zu müssen, ja, dann brauche ich nie automatisch das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ich zum Beispiel mir aussuchen kann, ob ich meinen Mindestlohn in dem Laden oder in dem Laden bekomme. Also von daher, ich verstehe ja das Argument, nur weil es geht schon darum, dass ich auch selbstbestimmte Arbeit machen kann und nicht nur selbstbestimmte und nicht nur fremdbestimmte machen muss. Wobei Arbeiten müssen trotzdem auch getan werden, nur sie müssen sozusagen den Respekt denen gegenüberbringt, der es dann tut, zum Beispiel durch eine faire oder fairere Bezahlung. Ja, aber wie schon gesagt, das alleine überzeugt mich jetzt noch nicht, weil auch der Mindestlohn zum Beispiel, gerade in den Bereichen, wo wir leider nicht eine bessere Lohnentwicklung haben, inzwischen auch den Bedarf haben, dass Menschen sagen können, oder überall auch benötigt und gebraucht werden.
Wenn du den Mindestlohn festlegen könntest in Deutschland, wie hoch wäre der?
Naja, der jetzige, also sag mal, der
jetzige ist so tief, klar.
Der Mindestlohn ist erstmal keine sozialpolitische Wohltat, ist ja nichts anderes als eine Sittlichkeitsgrenze. Und deshalb muss der schon...
was wäre dein Lohn, für den du dich mindestens
arbeitest? Mindestens 12 Euro muss er schon sein. Also sagen wir so, aus der heutigen Sicht, es geht ja immer darum, inwieweit ein Mindestlohn, den ich bekomme, ausreicht, dass ich am Schluss nicht in der Grundsicherung bei der Rente lande, sondern tatsächlich eine Rente bekomme. Und das wäre für mich auch der Maßstab für einen Mindestlohn. Von daher kann es sein, dass natürlich wir heute über 12 Euro reden, aber vielleicht in einem Jahr über 12,30 Euro oder wie auch immer. Also deshalb der Maßstab ist, nicht in einer Grundsicherung zu landen, sondern jemand, der gearbeitet hat, muss den Anspruch haben, eine Rente zu bekommen und nicht so behandelt werden wie jemand, der nie gearbeitet hat.
Wie lange bist du schon in der SPD?
In der SPD bin ich seit 1992, aber ich habe ja die Jungen Sozialdemokraten gegründet mit. Das war 1990 und in 1989 bin ich dieser Initiativgruppe beigetreten, also schon mit 15, also schon eine Weile her.
Hast du jemals überlegt, auszusteigen?
Die SPD macht es ja einem gerade nicht leicht. Also mir macht das manchmal schon fast körperliche Schmerzen, diesen Niedergang mitzuerleben. Und weil das ist ja mehr als jetzt nur eine Mitgliedschaft in einer Partei. Also es ist ja irgendwie, bin ich mit dieser Partei so verwurzelt, das ist Teil meines Lebens. Also klingt zwar jetzt alles so pathetisch, aber wenn ich jetzt mal reflektiere, was mich so ausmacht, dann ist es logischerweise meine Familie, dann ist es mein Glaube und es ist dann meine Politik, ist meine sozialdemokratische Partei. Und deshalb schmerzt es mich so. Also wirklich, das geht mir sehr, sehr nahe, was da gerade passiert. Und ich glaube, wir brauchen gerade in diesen Zeiten der Veränderung endlich wieder eine starke Sozialdemokratie. Aber die braucht auch einen neuen Sinn, weil man merkt doch, dass die SPD zurzeit aus der Zeit fällt. Das Lebensgefühl von Menschen nicht mehr abbilden. Und das, was mich am meisten nervt, ist, in den letzten Jahren haben wir so viele Debatten geführt, wo es nur um uns ging. Und diese Selbstbezogenheit hat zur Konsequenz, dass die Leute sehen, die haben sich von uns abgewandt, wenn die sich nur um sich selber kümmern. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir jetzt ziemlich auf der Nase gelandet sind. Aber wie schon gesagt, das tut mir wirklich weh.
Was mir wehgetan hat, ich habe gelesen, 2009, als du SPD-Chef hier in Sachsen geworden bist, hast du deinen Leuten versprochen, gib mir 10 Jahre, dann mache ich die SPD zur Volkspartei. 10 Jahre sind vorbei.
Nee. Also ich habe gesagt, gib mir 10 Jahre Zeit, damit tatsächlich diese SPD aus dem Tal der Tränen rauskommt. Wir waren in diesem 10%-Loch immer gefangen.
Das ist immer noch.
Genau. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Weil da habe ich dann natürlich auch gelernt, dass, sagen wir mal, Dankbarkeit jetzt keine Währung in der Politik ist. Dieses Land, diese Gesellschaft und das Parteiensystem hat sich in den letzten 3 Jahren derart radikal verändert, auch dadurch, dass eine neue Partei dazugekommen ist, und zwar in einer Größenordnung, wie wir es uns hätten nicht vorstellen wollen und können. Und dass der Niedergang der SPD parallel läuft und ich den auch auf meinen Schultern jetzt mit austragen muss. Denn, sagen wir mal, in den letzten 5 Jahren haben wir sicherlich haben wir auch Fehler gemacht, um beim alten Thema zu bleiben. Nicht jede Entscheidung würdest du heute so treffen in der Regierungskoalition oder in der Politik, wie wir es gemacht haben. Aber es waren jetzt nicht solche Fehler, die jetzt für ein Ergebnis unter 10% oder ein Ergebnis unter 10% rechtfertigen würden. So selbstbewusst bin ich schon, dass eigentlich das, was wir in den letzten 10 Jahren, aber jetzt geht es erstmal um die Verantwortung der letzten 5 Jahre gemacht haben, uns eigentlich in einer anderen Liga hätten sehen müssen. Aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Es ist bitter und ärgerlich, aber ich resigniere nicht.
Ist das deine letzte Chance jetzt als SPD-Chef in Sachsen?
Nee, also ich hatte ja meine Biografie erzählt. Ich bin nie vor Verantwortung weggelaufen.
Du machst trotzdem noch weiter, auch wenn es unter 10% geht.
Ich laufe nie weg. Also selbst wenn die Versuchung groß ist.
Aber du versuchst jetzt, du sagst jetzt dieses Mal nicht mehr, du willst Ministerpräsident werden. 2014, wolltest du es noch werden?
Wir sind ja unter uns, ich würde es ja trotzdem gern noch werden. Aber ich bin halt Realist. Das ist
in Sachsen wird das nichts, glaube ich.
Aus
ich bin nach Brandenburg.
Ja, na, ich bin Sachse. Ich bin Sachse. Nein, also ich würde ich gerne weiterhin, oder ich möchte diesen Traum und dieses Ziel nicht aufgeben, aber es geht nur Schritt für Schritt. Und ich bin auch immer für einen realistischen Blick. Wir werden die absolute Mehrheit diesmal knapp verpassen.
Was mich zum Schmunzeln gebracht hat, du hast eine Medaille für die Mithilfe bei der Verankerung der Schuldenbremse in die sächsische Verfassung bekommen. Tut dir das mittlerweile leid? Die angenommen zu haben und da mitgeholfen zu haben.
Gut, mir geht's jetzt wirklich nie um Orden und Medaillen.
Du hast sie bekommen und angenommen.
Ich habe sie bekommen und angenommen. Ich halte es ja erstmal grundsätzlich für richtig, eine vernünftige Finanzpolitik zu machen, blablabla, voll in Ordnung. Nur, das ist vielleicht so ein Punkt, weil du ja vor uns gefragt hast, Fehler. Mhm. Ich glaube, dass wir zu sehr diesem Mainstream gefangen waren, einer Schuldenbremse, anstatt eine kluge Schuldenbremse zu machen. Eine kluge Schuldenbremse wäre zum Beispiel, dass man sich verschulden kann, um zu investieren.
Genau das gab es ja vorher.
So, und das haben wir nie gemacht. Also von daher wäre das so ein Punkt, den ich heute anders machen würde. Stimmt.
Also unter dir als Regierungschef in Sachsen wäre die schwarze Null jetzt nicht heilig.
Na gut, ich bräuchte trotzdem eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern.
Ja, ich glaube, Schuldenbremse heißt ja, dass
na gut, 2-3%
oder so.
Ne? Es ist ja trotzdem erstmal eine theoretische Diskussion, weil wenn du dir anschaust, wir haben inzwischen einen Haushalt von 20 Milliarden Euro. Also viele Dinge, die wir jetzt tun, scheitern ja zurzeit nie am Geld. Also zum Beispiel, wir haben so viel Geld für den Digitalausbau wie noch nie.
Breitband und so weiter. Das wird ja nicht abgerufen.
Wir scheitern gerade an der Umsetzung. Das heißt, wir haben zu wenig Firmen, die jetzt die Schachten und die Kabel ziehen. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Geldfrage, sondern eine Umsetzungsfrage. Wir haben zum Beispiel den höchsten Anteil für einen kommunalen Straßenbau, 370 Millionen, 100 Millionen fließen nie ab, weil die kommen vor Ort nicht hinterher. Also von daher, bevor ich über...
Ja, aber das ist doch genau deine Aufgabe gewesen in den letzten 5 Jahren.
Na, ich bin Minister und nicht Tiefbau. Also ich habe kein Tiefbauunternehmen. Nochmal, die Umsetzung selber.
Du hättest ja Tiefbauunternehmen fördern können. Oder du holst sie aus anderen Bundesländern. Ist ja nicht verboten, keine Ahnung, bayerische oder tschechische oder polnische Tiefbauer zu engagieren. Oder?
Du bist ja bestimmt überall in Deutschland unterwegs. Ich vermute mal, dass dieses Thema dir überall begegnen wird. Weil inzwischen, egal ob Straßenbau oder Glasfaserausbau, alle das Problem haben, ausreichend Firmen zu finden, die es tun. Und da kann auch kein Minister jetzt zaubern, sondern, wie schon gesagt, es scheitert nicht an den finanziellen Möglichkeiten, sondern wir brauchen auch die Leute, die es umsetzen. Ja. Und Sachsen hat jetzt vor kurzem die Auszeichnung in Anführungsstrichen bekommen, dass wir das Land sind mit der höchsten Dynamik. Das heißt, wir bekommen die meisten, wir haben sozusagen den meisten Aufschwung beim Thema Digitalausbau bekommen. So, also wir kriegen die meisten Fördermittel und so weiter und so fort. Nur am Schluss, die Leute wollen, dass es funktioniert. Dass das Kabel in der im Boden liegt und die Häuser angeschlossen sind und nicht, dass wir die meisten Bescheide bekommen. Ja, also von daher bleibe ich ja dabei, weil die Ausgangsfrage war, müssten wir jetzt die Schuldenbremse sozusagen lockern oder lösen. Es ist zurzeit nicht ein Problem des vorhandenen Geldes, sondern der ganze Investitionsstau, der sich sozusagen überall in Deutschland, aber in den Ländern auch sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut hat, den zu lösen, kriegst du jetzt gerade nicht durch mehr Geld, sondern dass du jetzt erstens effektiver bist und schneller diese Dinge umsetzen kann.
Aber ist das nicht selbst gemacht? Ist das nicht durch eine Sparpolitik der letzten 10, 20 Jahre so gekommen, richtig, dass die Unternehmen einfach nicht mehr eingestellt haben, genau, so dass sie jetzt mehr Arbeiter hätten, die dann das Tiefbaukram und so alles machen könnten?
Richtig, ganz genau.
Und das ist doch SPD-Politik.
Nee, ich bin seit 5 Jahren Minister. Die haben in der Vorgängerregierung ein Kürzungsprogramm hier hingelegt, was uns komplett auf die Füße gefallen ist. Die haben die Polizei, die Lehrerstellen gerade bei dem Thema Lehrer. Kinder werden geboren und wer konnte denn wissen, dass die nach 6 oder 7 Jahren in die Schule gehen? Und trotzdem hat man hier einen Stellenabbau betrieben, der nicht akzeptabel war. Man hat bei der Frage der Investitionen unattraktive Bedingungen gehabt, gerade beim Thema Glasfaser. Also wir haben nur den Hebel umgelegt, komplett. Also von daher, guck dir meine Bilanz an. Nur am Schluss, was nützt es mir, wenn ich den Hebel umgelegt habe und die Leute sagen, sehr gut und schön, wenn er jetzt 700 Millionen in einem Digitalisierungsfonds gelegt hat, wenn das Glasfaser hier nicht ankommt. Es bleibt dabei, du brauchst am Schluss die Unternehmen, die tun. Und zum Beispiel die Telekom oder andere Telekommunikationsunternehmen, die haben ja auch eine vorsichtige Zurückhaltung gehabt, weil zum Beispiel die Telekom ja auch geguckt hat, bekommt sie eine Monopolstellung zum Beispiel, weil sie ihr Vectoring-Verfahren durchsetzen wollten, während wir immer gesagt haben, lasst uns gleich auf Glasfaser gehen. Und da gab es Phasen, wo es eine große Zurückhaltung gibt. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir so viele Einnahmen hätten wie Bayern, die einfach mal aus Landesgeldern das bezahlen können. Und das muss ich schon nochmal der Fairness halber sagen, selbst wenn ich sage, wir haben zurzeit einen 20-Milliarden-Haushalt und es scheitert zurzeit nicht am Geld, ist der größte Anteil des Geldes, was wir im Haus, oder ein großer Anteil, nicht größte, ein großer Anteil des Geldes, was wir bekommen, Transfermittel, Mittel des Bundes oder der Europäischen Union. Wir haben lediglich einen Anteil von 67% eigener Einnahmen. Und da ist natürlich Bayern, die 4 Milliarden Euro Landesmittelüberschuss haben, auch viel flexibler. Und wenn dann eine Telekom sagt, wir bauen erstmal Bayern aus, weil das geht schneller, weil die das Geld auf den Tisch legen, haben wir natürlich auch einen gewissen Standortnachteil.
Ich komme aus MacPom, habe ich ja schon gesagt. Ja. Da gibt es Bauern, die keinen Bock mehr hatten, zu warten, dass ihre Gemeinde oder ihr Land, Schwesis Bundesland, da das Ding verlegt und die Mittel genehmigt und so weiter. Die haben einfach bei der Telekom angerufen, haben gesagt, okay, gebt uns mal die Kabel, wir verbuddeln das selbst. Ja. Und das mussten dann, hat die Gemeinde dann zusammengelegt, da 10.000, 20.000 Euro hat das gekostet, haben es dann selbst gemacht. Ja. Das wäre doch mal ein Programm hier für Sachsen. Du sagst einfach, okay. Nee,
das machen wir.
Also die Bauern können zu dir ankommen und sagen, wir verlegen das selbst, gibt uns einfach die Kabel. Und,
also in Sachsen kann man sich auswählen zwischen dem sogenannten Betreibermodell oder dem Investitionsmodell. Das heißt, also wir dürfen ja nur die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke schließen. Die Europäische Kommission hat ja klare Spielregeln für die finanzielle Unterstützung des Staates gegeben, indem sie gesagt haben, ihr dürft nicht subventionieren, ihr dürft nur dort Geld geben, wo eine sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke entsteht. Das heißt, wo es für eine
Scheißregel, ne?
Das ist halt nun mal eine Regel der Europäischen Kommission, der kann man sich jetzt aufregen oder nie.
Ist eine Deutsche dabei, jetzt kann man ja ändern.
Naja, das hat ein bisschen was mit fairen Wettbewerbsbedingungen zu tun. Inwieweit jemand, der eigentlich Geld damit verdient, soll bitte noch selber investieren. Aber
sind das nicht hoheitliche Aufgaben, so eine Infrastruktur zu verlegen? Warum gehört der Telekom überhaupt?
Bin ich ganz bei dir. Also ich habe gar nichts dagegen, tatsächlich diese Frage einer digitalen Infrastruktur zur Daseinsvorsorge zu erklären. Ja. Habe ich nichts dagegen. Aber jetzt, was würde das bedeuten, wenn wir beide heute die Mehrheit hätten, beschließen, wir machen das zur Daseinsvorsorge? Du müsstest jetzt das gesamte Fördersystem umswitchen und würdest wahnsinnig viel Zeit verlieren. Und wir können keine Zeit mehr verlieren. Wir sind beim Thema Digitalisierung international schon derart im Hintertreffen, dass man doch sieht, dass bestimmte auch digitale Innovation in anderen Kontinenten stattfindet. Deshalb, selbst wenn es richtig ist, weil ich teile das, dass eigentlich das Thema digitale Infrastruktur Daseinsvorsorge ist, brauchen wir jetzt nicht eine Strukturdebatte, sondern wir müssen jetzt die Kabel ziehen und sozusagen anschließen. Weil ich nur sagte, wir machen das. Es geht ja nicht nur um den Bauern. Der kann ja gerne als Gewerbe sagen, ich kümmere mich selber darum. Ja. Ich habe zum Beispiel massiv die Stadtwerke unterstützt. Warum nicht? Also, und wir haben gute Beispiele, wo unsere Stadtwerke gesagt haben, dann machen wir es. Das ist ein neues Geschäftsmodell als Stadtwerke. Ja. In Freital habe ich mir das angeschaut, war total fasziniert, weil zum Beispiel die Telekom das erstmal unterschätzt hat, dass da so ein kleines Stadtwerk kommt und sagt, okay, da bauen wir mal aus. Und inzwischen haben die das flächendeckend fast geschafft mit Glasfaser. Genau das will ich, dass wir sozusagen uns auch unabhängig machen von den Großen, sondern auch die vielen Kleinen, wie zum Beispiel die Stadtwerke, in die Lage versetzen, dann selber auch damit gerne auch Geschäft zu machen.
Hat am Ende der nächsten Legislaturperiode jeder Sachse einen Breitbandanschluss?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode zu 100% schafft, aber
gib mir eine Prozentzahl.
ich bin immer ganz, ganz vorsichtig, aber ich würde mich freuen, wenn es zwischen 80% und 90% sind, die bis 2024 angeschlossen sind. Weil eine Legislaturperiode sind ja 5 Jahre bei uns in Sachsen. Das heißt, es würde bis 2024 gehen. Wir haben ja das Ziel, bis 2025, das ist also ein Jahr länger, tatsächlich 100% angeschlossen zu haben.
Wie viel sind es denn jetzt?
Wie viel haben wir jetzt im Glasfaser? Weiß ich jetzt auch nicht genau, aber wir haben dann, ich denke mal so 27-30%.
Das wird aber, dann habt ihr was zu tun.
Na gut, du musst das nochmal unterscheiden, dass natürlich die Städte sind deutlich weiter als jetzt die ländlichen Regionen. Und die ländlichen Regionen musst du auch wieder unterscheiden. Zum Beispiel in Nordsachsen ist eine Stadt wie Torgau besser angeschlossen wie die Gemeinden in der Umgebung, weil ländlicher Raum heißt ja nicht nur Dörfer. Also von daher musstet ihr das durchaus auch, muss man sich das differenziert mit anschauen. Das Grundproblem ist ja, wenn wir jetzt das Ziel ausgegeben haben, bis 2025 flächendeckend Glasfaser in Sachsen ausgebaut zu haben und wir es aber selber nicht tun können, also weil wir geben jetzt politische Ziele, sind aber nicht verantwortlich für die Umsetzung, haben wir natürlich schon ein Problem, weil man dann sagt, ihr habt es nie geschafft, ne, aber nicht wir bauen. Aber ich sage, wir haben zumindest die Voraussetzungen so geschaffen, dass dieses Ziel erreicht werden kann, weil wir inzwischen alle Kommunen zu 100% ausstatten. Das heißt, es war ja mal vorgeschrieben, dass jede Kommune einen 10%igen Eigenanteil für den digitalen Ausbau bringt. Das übernehmen wir inzwischen. Wir beraten inzwischen die Kommunen bei der Antragstellung. Also alle Möglichkeiten, die wir als Staat unter den jetzigen Bedingungen haben, dass man das Ziel erreicht, haben wir gemacht. Nur muss es halt jetzt umgesetzt werden, damit es wirklich geschafft werden kann.
Aber sag noch mal ganz kurz zum Verständnis, wer ist denn verantwortlich für den Breitbandausbau? Wenn du sagst, ihr seid es nicht. Wer ist dafür verantwortlich?
Also
auf wen können wir mit dem Finger zeigen?
Es gibt glaube ich zwei, die ein klares Interesse haben müssen und klare Verantwortung. Das eine sind diejenigen, die damit Geschäfte machen.
Die Deutsche Telekom zum Beispiel.
Zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen.
Gehört uns doch eigentlich, oder?
Ach, naja, also 100% das ist schon eine Aktiengesellschaft.
Ja, aber
ich weiß nicht, wie viele Aktien du von denen hast. Ob sie dir gehört.
Der deutsche Staat hat doch. Ist doch der Mehrheitseigentümer.
Ja, nee, das ist schon inzwischen ein eigenes Unternehmen.
Die Telekom hat quasi die Hoheitsrechte in Sachen Infrastruktur verlegen. Ist das nicht grundsätzlich falsch?
Nein, wir haben doch nicht nur die Telekom. Also wir haben ja unterschiedliche Telekommunikationsunternehmen. Wir haben große, wie Telekom, Vodafone und andere. Wir haben kleine, neue kommen dazu. Ich hatte das Beispiel mit den Stadtwerken gesagt. Das heißt, du hast diejenigen, die damit Geschäft machen. Ja, und die sind der eine Teil, die Verantwortung tragen, und die anderen ist natürlich, weil du wirst nur zukunftsfähig sein. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Entwicklung, dass zum Beispiel Unternehmen eine digitale Infrastruktur brauchen, damit sie wettbewerbsfähig sind, wachsen können, nachhaltig wachsen können, verantwortungsvoll wachsen können und so weiter und so fort. Wir reden hier über E-Learning, wir reden über digitale Gesundheit und so weiter und so fort. Das sind alles Anforderungen, wo du tatsächlich Glasfaser brauchst. Wir reden inzwischen über 5G. Und da muss ein Staat Verantwortung haben, dass eine Infrastruktur da ist. Und deshalb
seid ihr doch mitverantwortlich.
Ich sage nochmal, es sind zwei Partner. Politik ist verantwortlich
und
die Wirtschaft ist verantwortlich dafür, weil die einen verdienen Geld damit und die anderen wissen, dass sie die Voraussetzungen schaffen müssen, dass eine nachhaltige, gute Entwicklung da ist.
Du bist grundsätzlich dafür, dass es nur einen Verantwortlichen gibt, nämlich den Staat, wo die Unternehmen dann quasi mit beauftragt werden, das zu verlegen.
Wie schon gesagt,
habe ich so verstanden. Weil digitale Infrastruktur eine hoheitliche Aufgabe.
Ich habe durchaus das Verständnis dafür, dass das ein Teil der Daseinsvorsorge sein muss. Ich will nur nicht, dass wir uns jetzt eine Strukturdebatte verheddern und jetzt die Dynamik, die es in Deutschland endlich gibt zum digitalen Ausbau, damit abbrechen.
Gut, wir kommen langsam zum Schluss. Kurz das Thema nochmal Bürgerrechte. Ja. Bist du einer, der die Bürgerrechte verteidigt in Sachsen?
Ja. Ich ahne, wo es hingeht.
Wie hast du die Bürgerrechte in den letzten Jahren verteidigt? Oder vielleicht ausgebaut?
Naja, ich bin ja schon ein bisschen gebranntes Kind, weil meine politische Arbeit begann nicht als Minister, sondern sie begann eben in der Jugendarbeit, in der politischen Jugendarbeit. Sie begann im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und wenn alle jetzt auf Sachsen gucken, ich weiß noch in den 90er Jahren, in welchen Jugendclub man nie gegangen ist, weil sich dort Neonazis getroffen haben. Ich weiß, an welcher Tankstelle man nie vorbeigefahren ist, weil es dort auch gern mal Jagdszenen gegeben hat. Und da kommt auch mein Engagement auch her. Ich habe ja ein Projekt gegründet mit Gleichgesinnten, damals 98, für Demokratie Courage zeigen, wo wir in Schulen gegangen sind, um mit jungen Leuten darüber zu reden, was die Herausforderung für unsere Demokratie ist, weil wir einfach Angst hatten, dass damals 98 hatte die DVU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt irgendwie, glaube ich, 13% geholt und 99 waren die Landtagswahlen in Sachsen und die NPD machte sich da schon breit. Und auch wenn die NPD 99 nicht in den Landtag gekommen ist, ist sie ja 2004 mit einem erschreckend hohen Ergebnis 9,2% dann in den Landtag eingezogen. Das war die Zeit, wo auch hier in Sachsen der fatale Satz von Biedenkopf galt, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Und wenn man diesen Persilschein bekommt, dann braucht man sich nicht wundern, dass sich eben so Dinge entwickeln in Sachsen, wo Menschen glauben, sie seien Mitte und erzählen dann rassistische Scheiße. So, und das ist so etwas, wo schon vieles, wo man viel kämpfen musste. Ich habe nicht nur dieses Projekt gegründet und ein Netzwerk für Demokratie und Courage. Ich habe an vielen Demos und Blockaden teilgenommen, um klar zu machen, wir müssen auch klar machen, wie die Kultur des Widerspruchs hier ist.
Ich verstehe ganz, was das mit meiner Bürgerrechtsfrage zu tun hat, Grundrechte, Bürgerrechte.
Du hast mich gefragt, was ich dafür getan habe, weil ich finde es ein Bürgerrecht zu demonstrieren. Ich finde es ein Grundrecht und ich finde es vor allem eine Aufgabe von uns, wenn man sieht, dass es menschenverachtende Entwicklungen gibt, seine Bürgerrechte wahrzunehmen. Und in der Zeit, und deshalb ist das ein Einsatz für Bürgerrechte, in der Zeit gab es ja vor allem die Debatte in Sachsen, wo die CDU uns einreden wollte, was die richtige Demonstrationsform oder die richtige Protestform ist. Die wollten sagen, wer ein guter Demokrat ist und wer nicht. Die wollten sagen, wie die Spielregeln sind. Bürgerrechte bedeutet aber, es ist ein Grundrecht für jemand, der demonstrieren will, der streiken will und ähnliches. Und das muss man hier in Sachsen erkämpfen.
Mir geht es eigentlich um das Polizeigesetz, womit ihr Bürgerrechte eingeschränkt habt. Ich kann ja mal ein paar aufzählen. Ihr wollt jetzt, die Polizei darf jetzt WhatsApp überwachen, sie darf die Nutzungsdaten von Facebook und anderen sozialen Medien dazu verwenden, dass Bewegungsprofile von dir und mir erstellt werden. Polizisten dürfen Bodycams tragen, wo ich nicht weiß, ob sie das aussuchen können oder müssen. Elektronische Fußfessel wurde jetzt eingeführt und die automatische Kennzeichenerfassung und Gesichtserkennung auf der Straße, die 50% der gesamten Landesfläche Sachsens ausmachen, ne, 30 Kilometer Tschechien, polnische Grenzbereich und so weiter, 50% Sachsens. Das ist ja eigentlich der Traum der Stasi gewesen, oder? Solche Instrumente, die die Polizei in Sachsen jetzt bekommt?
Also ich verstehe auf der einen Seite die Kritik am Polizeigesetz, weil das sicherlich eine Grundfrage ist. Was ich nicht in Ordnung finde, ist das Thema Stasi zu bringen. Weil
das ist doch der feuchte Traum der Stasi. Solche Überwachungs-, also die mussten, um ein Bewegungsprofil von dir zu erstellen, hätten sie dir folgen müssen in den 80ern noch. Okay. Jetzt können sie es automatisch einfach abrufen.
Was weißt denn du von der Stasi? Also was weißt du von der Stasi?
Ich habe in der Familie einige Sachen gehört.
Ja. Also sagen wir so, ich streite gerne mit dir über das Polizeigesetz, aber ich finde den Vergleich mit Stasi äußerst, für mich wirklich äußerst problematisch, weil das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich in einem System lebe, wo eine Stasi Dinge, sagen wir mal, na gut, egal. Ich will nicht aufs Nebengleis, sondern ich finde es, ja, für mich ist ein Problem der Vergleich mit der Stasi. Lehne ich ab.
Aber ich weiß, du willst über was anderes reden und da will ich mich auch nicht. Es geht um die Überwachung, Möglichkeiten, die jetzt ausgebaut wurden, ja, und die Grundrechte von uns wurden eingeschränkt. Ihr habt jetzt explizit erlaubt, es ist gerade die Polizei unterwegs, dass es explizit erlaubt, das heimliche Aufzeichnen von Gesprächen in Privatwohnungen, egal ob es sich um eine Wohnung der Person handelt, die eine zukünftige Straftat verdächtigt wird oder nicht. Ja.
Also das Polizeigesetz selber, was reformiert wurde, ist ja von 1996. Das heißt, es war der Druck da, tatsächlich ein Polizeigesetz zu schaffen, um zumindest die Möglichkeiten für die Polizei und Justiz zu schaffen, halbwegs auf der Höhe der Zeit agieren zu können. Und es wird immer so getan, als würden die Rechte, die man jetzt zum Beispiel der Polizei durch das Polizeigesetz gibt, sozusagen ein allgemeines Recht sein. Also würden die jetzt sozusagen willkürlich dieses anwenden. Es geht ja nur darum, dass ihnen eine Rechtsgrundlage für die Anwendung dieser Fälle gegeben wird und nicht für die Willkür.
Das Entscheidende war auch, in 96er Gesetz war noch, dass es eine konkrete Gefahr brauchte, damit sie diese Instrumente anwenden können. Mittlerweile reicht der Verdacht und das ist doch ein eklatanter neuer Wechsel.
Ja, aber selbst der Verdacht ist nicht ein Akt der Willkür. Es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, mir ist es jetzt mal so und ich nutze jetzt mal mein Gefühl aus. Auch der Verdacht muss ein begründeter Fach sein.
Du erkennst an, dass die Schwelle für Überwachung gesenkt wurde.
Es geht bei dem Polizeigesetz erstmal nur um die Frage der gesetzlichen Grundlage, wie man das anwendet. Das Grundproblem, was ich sehe, ist ja, dass gerade in Sachsen deshalb auch das Polizeigesetz so kritisch betrachtet wird, weil es ja durchaus in bestimmten Teilen ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Polizei gibt. Und das ist eben etwas, warum ich zum Beispiel für eine Kennzeichnungspflicht der Polizei war, was mit der CDU nicht durchsetzungsfähig war.
Die dürfen jetzt Bodycams tragen, heißt.
Kennzeichnungspflicht ist ja, dass sie individuell gekennzeichnet
sind. Das ist immer noch nicht der Fall, ne?
Genau, das war nicht durchsetzungsfähig.
Und jetzt, was heißt das mit den Bodycams tragen? Die dürfen die tragen, also können sie, die Polizisten können sich aussuchen.
Die Bodycams können eingesetzt werden.
Warum müssen sie das nicht?
Das weiß ich jetzt nie. Also ich weiß jetzt wirklich nie im Detail, ob es jetzt eine Pflicht gibt. Ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es die Möglichkeit gibt, eine Bodycam zu nutzen.
Was ich auch interessant fand, in Brandenburg hat die SPD dafür gesorgt, dass, also die wollten, dass der Staatstrojaner in das Polizeigesetz kommt. Mhm. Da haben die Linken es geschafft, dass er nicht kommt. Und hier in Sachsen wollte die CDU, dass der Staatstrojaner kommt und ihr habt den raus. Ja. Was ist denn da? Wie kommt
das? Sicherlich ist jemand, der den Innenminister stellt, immer mehr bestrebt, mehr Regelungen im Sinne der Polizei zu schaffen, als jemand, der den Innenminister nicht stellt. Es bleibt ja immer dieser Kampf zwischen Sicherheit und Freiheit. Das ist ja die permanente Frage beim Polizeigesetz.
Und hier hat offenbar der Innenminister gewonnen, oder was?
Er hat Dinge durchgesetzt und wir haben Dinge verhindert. Wir haben Dinge durchgesetzt, die nie wollten, also es ist ein Kompromiss, es ist kein einfacher Kompromiss. Es wird ja zurzeit auch, gibt eine Verfassungsklage dagegen, wird ja gefragt, ob das, was wir...
Kannst du dich da anhören?
Nein, nochmal, ich finde es ein Grundrecht, dass jemand, der Zweifel hat, ob das verfassungsgemäß ist, dass das überprüft wird. Und ich finde, dadurch, dass wir solche Möglichkeiten haben, kritisiere ich das nicht. Ja, und wenn man feststellt, dass es Dinge gibt, die nicht verfassungsgemäß sind, dann muss man das logischerweise korrigieren. Wenn man feststellt, es ist mit der Verfassung in Einklang, dann hat man anscheinend nicht so viele Fehler gemacht. Also von daher kritisiere ich jetzt überhaupt nicht, dass jemand den Verfassungsrechtsweg geht, um zu überprüfen, ob das tatsächlich mit unserer Landesverfassung übereinstimmt. Das ist ein Grundrecht.
Sieht ja wahrscheinlich sogar ganz gut aus für die Kläger, weil in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen wurde dieses Polizeigesetz ja teilweise als verfassungswidrig eingeschätzt, was viele Parallelen zu eurem hat?
Naja, es sind ja verschiedene Urteile, die vor dem Beschluss des Polizeigesetzes in Sachsen mit untersucht wurden. Und ich gehe davon aus, dass eben auch das Innenministerium, die ja die Federführung bei dem Polizeigesetz hatte, das sehr wohl gewürdigt hat, was auch in den anderen Urteilen steht. Und wie schon gesagt, ich finde das...
Willst du denn irgendwas korrigieren, wenn du an der Macht kommst?
Also zum einen möchte ich mindestens eine Kennzeichnungspflicht haben, weil ich möchte auch, dass das generelle Misstrauen gegen du, also es ist immer so der Streit, sind das sogenannte Einzelfälle, wenn es zum Beispiel auch Kritik an der Polizei gibt, oder ist es ein systemisches Problem? Und du schützt natürlich auch die Polizei am besten, indem du, wenn es Vorkommnisse gibt, es sozusagen personalisieren kannst und damit damit auch eine Möglichkeit schaffst, dass eine Polizei sozusagen nicht als Polizei diskreditiert wird, sondern dann derjenige auch zur Verantwortung gezogen wird, wo es Probleme gegeben hat.
Ich meine, wir hören immer wieder, und das wird in Sachsen nicht anders sein, dass ein nicht kleiner Teil in der Polizei rechtsextreme, rechtsradikale Tendenzen hat. Und da zu wissen, dass diejenigen dann, also ein Teil von denen, diese Tools haben, ist doch beängstigend.
Also ich wurde ja massiv dafür kritisiert, weil ich ja einmal es gewagt habe, öffentlich diese Frage zu stellen. Ich habe die Frage gestellt, ob der Anteil der Befürworter von Pegida und AfD in der sächsischen Polizei größer ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Oh, was ist da über mich alles eingebrochen? Inzwischen sind die Kritiker etwas verstummt, weil natürlich durchaus auch bei der AfD zu sehen ist, wie viele Polizisten dort kandidieren. Aber genau das ist der Grund für mich, zu sagen, ich möchte nicht über die Polizei reden. Eine Kennzeichnungspflicht schützt eben genau die Institution Polizei, weil man dann auch sagen kann, es geht um, man kann es benennen, ja, weil ja, das
die gibt's ja aktuell noch nicht.
Ja, aber nochmal, mir geht's ja darum, wie kann ich auch eine Polizei, dass dort arbeiten, also ich muss und will sogar davon ausgehen, dass sozusagen die Polizei ihre Arbeit tut auf dem Boden des Grundgesetzes. Punkt.
Da sind wir uns ja völlig einig.
Dort hast du Leute dabei, die außerhalb dieser Norm anscheinend agieren. So. Und wie schaffen wir es, dass jetzt nicht eine Polizei diskreditiert wird als Institution, als diejenige, die unsere Rechte schützen sollen, die zu Recht das Gewaltmonopol haben und nicht andere, wenn du dann eben durchaus Phänomene hast, die wir leider in Sachsen beobachten mussten. Und genau deshalb bin ich ja so dafür, dass wir eine Kennzeichnungspflicht bekommen. Damit schützen wir die Polizei viel, viel mehr als das, was uns als Gegenargument immer gebracht wird, als sei das ein Misstrauensbeleg gegenüber der Polizei. Das Gegenteil ist der Fall.
Aber das ist ja genau der Punkt, den ich auch sehe. Die können jetzt, ohne dass sie eine Kennzeichnungspflicht haben, Bewegungsprofile von dir und mir, von ihren politischen Gegnern innerhalb der Polizei
aber nochmal
erstellen, von Linken, von Grünen, von Martin Dulich, ohne dass du es im Nachhinein nachvollziehen kannst.
Aber das unterstellt, dass tatsächlich dieses Polizeigesetz ein Akt der Willkür für den einzelnen Polizisten ist. Ist es nicht?
Ja, du hast ja selber gesagt, dass die Schwelle runtergebracht wurde von konkreter Gefahr auf Verdacht. Sie können Verdacht fingieren und sagen, oh, ja, ich habe den Verdacht, wie ich den Dulich.
Deine Ausgangsthese war, da gibt es, also jetzt mal übertrieben gesagt, da gibt es ein paar, die dort sozusagen Rechtsblicker sind, die nutzen jetzt das Polizeigesetz, um mein Bewegungsprofil zu machen.
Das ist möglich.
Nein, das ist nicht ein Akt der Willkür.
Habe ich ja nicht gesagt.
Aber nein, es ist nicht der einzelne Polizist, der jetzt das Polizeigesetz nimmt und sagt, jetzt mache ich mal den Dulich platt.
Ja, Gruppen und...
Nee, es geht darum, eine Rechtsgrundlage zu schaffen, für die Polizei es anwenden zu können.
Ja, und gleichzeitig habt ihr die Grundrechte eingeschränkt. Gleichzeitig habt ihr die Grundrechte eingeschränkt. Die Privatheit meiner Wohnung ist jetzt nicht mehr so privat, wie sie vorher.
Also ich bin jetzt zwar kein Innenexperte, aber alles das, was ich mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel der Schutzstatus auch zum Beispiel von Berufsgruppen so geregelt wurde, wie auf Bundesebene auch.
Nein. Doch. Früher war es so. Ich als Journalist, wenn angenommen, es gab irgendeinen Gerichtsprozess, ne? Und ich habe gesagt, nee, ich leg hier meine Quellen nicht offen. Ist ja meine journalistische, ich kann das ja machen. Ich bin ja wie ein Pfarrer und so weiter. Da konnte nur ein Richter mich von der Schweigepflicht entlassen durch einen Befehl, ne? Beziehungsweise durch ein Urteil, beziehungsweise Richterbeschluss. Heutzutage geht das auf bei Verdacht ist der Zwang zur Offenheit. Das habt ihr mitbeschlossen.
Also meiner Kenntnis nach ist tatsächlich die Regelung in unserem Polizeigesetz so wie auch auf Bundesebene.
Jetzt kann ich hier von der sächsischen Polizei dazu auf Verdacht gezwungen werden, meine Quellen offenzulegen. Ja, das war Martin Dulich. Das habt ihr mit beschlossen. Kurzes letztes Thema, Nichtwähler.
Ja.
Das ist ein großes Problem, habe ich identifiziert. Bei der letzten Wahl waren 40-50% der Sachsen nicht bei der Wahl. Ihr könnt ja jede Stimme gebrauchen, aber du musst jetzt ja nicht eine SPD-Werbung machen, aber gib mir gute Gründe für eine Nichtwähler und Nichtwählerin, die jetzt hier gerade zuguckt, zur Wahl zu gehen.
Ja, bei dieser Wahl geht's, also oft wird von Richtungswahl gesprochen. Nie ist es so wahrscheinlich gewesen oder richtig gewesen wie bei dieser Wahl. Denn wir haben ja angefangen mit der Grundaussage, dass es hier um Angst und Zuversicht geht.
Ja.
Und jeder Jugendliche wird sich doch die Frage stellen, wo lebt er gerne? Was ist wichtig? Was brauche ich, um glücklich leben zu können? Und dieses Umfeld, die Frage, wer kümmert sich darum, dass man glücklich hier leben kann, ist doch eine Frage, die mit bei einer Landtagswahl entschieden wird. Es ist doch eben nicht egal, welche Arbeit wir haben. Es ist doch nicht egal, welche Kultur wir haben, welche Bildung wir haben. Und dass es eben Leute gibt, die wollen Kultur einschränken, die haben eine klare Vorstellung von wie sie sozusagen das Land zurückentwickeln wollen, zurück in die 50er, manche in die 30er Jahre. Und andere haben etwas vor mit diesem Land. Und dann bitte, lest Programme, guckt euch das an. Wer eure Lebens, sagen wir das, was wichtig ist zum Leben in diesem Land, wer da eine Idee hat, wie es weitergeht, eine moderne Vorstellung von diesem Land. Und das passiert nicht von selbst. Da muss man auch den Arsch hochkriegen und wählen gehen. Denn ansonsten wacht man auf und ist dann überrascht, dass auf einmal Kräfte am Werke sind, die einfach Schlechtes vor mit dem Land.
Wenn du sagst Richtungswahl, in welche Richtung gehst du denn? Also, ne? Also links, linke und grüne Koalitionspartner.
Naja,
du willst ja, wenn du eine Richtungswahl.
Ich mach keinen Koalitionswahlkampf, weil das.
Du gibst keine Richtung vor.
Die SPD ist eine Mitte-Links-Partei.
Ja, aber ihr könnt euch ja nicht einen Koalitionspartner aussuchen.
Na gut. Wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Macht der CDU gebrochen wird. Jetzt wird sie gebrochen, aber leider eben nicht von links, sondern von rechts. Von daher haben wir leider nicht die Situation, dass tatsächlich progressive Politik eine Mehrheit bekommt gegen konservative oder gegen rechte Politik. Dass aktuell darüber diskutiert wird, dass es in Sachsen ein Dreierbündnis gibt, hat ja eher mit der Vernunft zu tun, am Schluss politisch stabile Verhältnisse zu bekommen. Nur wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, ich bin für die Fortsetzung der Koalition mit der CDU.
Du willst doch einen Wandel, hast du gesagt. Dann kannst du doch nicht weiter mit der CDU machen.
Sagen die ein, dann wähle ich über die CDU. Dann sage ich, wenn ich sage, ich möchte progressive Politik mit Linken und Grünen machen, und dann sagen sie, na, dann wählen wir da Linke und so weiter. Nennen wir mal ein Modell, wo die SPD gestärkt wird. Und genau deshalb ist meine ganze Politik und auch meine Auseinandersetzung im Wahlkampf darauf ausgerichtet, was haben wir als SPD zu bieten? Was sind unsere Antworten? Ich setze auf das Thema Bildung, weil jetzt mal als sechsfacher Familienvater nimmt man mir schon ab, dass es mir um die Zukunft der Kinder geht, wie wir in Zukunft wirtschaften, arbeiten wollen. Deshalb ist für mich das Thema, dass wir klüger produzieren und klüger konsumieren, ein ganz entscheidendes Thema, auch als Wirtschafts- und Arbeitsminister. Es ist für mich ein entscheidendes Thema, wie wir den Respekt vor dem Geleisteten tatsächlich bringen, und das sind die Löhne und das sind die Renten. Und das sind die Themen der SPD, und deshalb mache ich keinen Koalitionswahlkampf, sondern SPD-Wahlkampf.
Wenn ich mal erst noch einen SPD wähle, kann halt wieder CDU-Regierung rauskam.
Wenn man SPD wählt, weiß man, dass SPD-Politik in der Regierung umgesetzt wird.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Und ist AfD wählen... Also ist es besser, nicht wählen zu gehen, als AfD zu wählen?
Also die AfD ist mir völlig egal. Alle reden nur über die AfD und die machen wir dadurch stark. Die ist mir völlig egal. Die Wähler sind mir nicht egal, aber die AfD ist mir völlig egal. Wir nehmen die viel zu wichtig. Wir haben sie mächtig gemacht. Mensch, die riechen unseren Angstschweiß. Mensch, können wir mal ein bisschen lockerer werden und unsere Angst ablegen? Einfach mal keine Angst vor der AfD zu haben. Dann werden sie nämlich klein.
Schönes Schlusswort. Martin, danke für deine Zeit. Wir haben ein bisschen überzogen. Hoffentlich nicht zu doll. Sei nicht sauer.
Der DGB wartet auf mich.
Oh, oh, oh.
Das ist der nächste Termin.
Sorry, DGB. Das ist Deutsche Gewerkschaftsbund.
Richtig.
Nicht, dass es irgendein anderer nur ist. Deutscher Gärtnerverein.
Nein.
Ciao. Ciao.